So, aber worum es ja eigentlich heute vor allem gehen soll, wir haben eben auch ein tolles Programm. Und das wurde von etlichen Piratinnen und Piraten an langen Nachmittagen und Abenden entwickelt und vor allem eben bei den zwei Landesmitgliederversammlungen dieses Jahr beschlossen, ganz basisdemokratisch und mit viel Diskussion. Und das heißt, dass es diesmal ein deutlich detaillierteres Programm ist als beim letzten Mal. Das heißt letztlich auch, dass die Menschen, die uns wählen, deutlich besser wissen können, was sie da eigentlich bekommen.
Fast ein Jubiläum.
Ja.
Ja, wie man sieht, bin ich nicht alleine, sondern mit,
sieht man das?
Wie man hört, nicht sieht. Wie man hört, sitze ich hier mit Simon. Hallo Simon.
Hallo Maha.
Ja, Simon ist Kandidat.
Ich kandidiere.
Ja, und du bist auch Abgeordneter
der, ja,
Piratenfraktion.
Das war ja auch der Grund, warum wir das letzte Mal zusammen einen Klabautercast gemacht hatten. Da, richtig, warst du ja am Anfang der Legislaturperiode mal bei uns im, genau, Abgeordnetenhaus zu Gast.
Genau, ja, da haben wir schon mal gepodcastet.
Ja.
Ja, und jetzt natürlich am Anfang und am Ende, man muss ja sehen, was sich entwickelt hat. Wie ist denn so dein Fazit?
Ja, es war eine spannende Zeit auf jeden Fall. Es war eine Zeit, wo sich natürlich in der Piratenpartei einiges getan hat, in der Fraktion ja sowieso, mhm, aber auch in Berlin, also
ja, das stimmt.
Die 5 Jahre CDU-Regierung zusammen mit der SPD sind ja auch nicht spurenlos geblieben, mhm, und ja.
Wobei es ja eigentlich eine SPD-Regierung mit dem kleineren CDU-Partner war.
Ja, das hat man aber so nicht oft mitbekommen. Also man hatte ja schon immer den Eindruck, dass die CDU auch mit ihrem Junior-Status in der Koalition da ziemlich das Programm vorgegeben hat. Genau, sie haben zwar immer ein bisschen geheult, wenn die SPD dann doch mal nicht so wollte, aber also eigentlich waren die 5 Jahre rot-schwarz jetzt doch sehr schwarz geprägt.
Ja, es waren 5 schwarze Jahre.
5 schwarze Jahre für Berlin.
Ja. Ja, da wollte ich auch noch drauf kommen. Jetzt hast du das schon vorweggenommen. Ich wollte erstmal so ein bisschen die Piratensicht sehen und die Arbeit in der Fraktion und so als erstes da deine Einschätzung zu sehen. Und dann wollte ich natürlich eingehen auf die Frage, wie denn nun die 5 Jahre insgesamt zu bewerten sind. Aber wir können ja mit den 5 Jahren insgesamt anfangen.
Können wir gerne machen.
Passt auch besser zu meinem letzten Podcast, wo ich ja das Wahlprogramm von SPD und CDU mir angeschaut habe, aber das von 2011.
Ja.
Und dann geguckt habe, wie sieht's denn jetzt aus? Und das kann man hören.
Habe ich leider noch nicht getan.
Müssen wir also jetzt nicht drauf eingehen. Das ist ja spannend, weil es natürlich Programmpunkte gibt, die in beiden Wahlprogrammen drin sind oder die sich relativ ähneln, wo man sich dann wundert, warum da nichts geschehen ist. Überhaupt hat man so gefühlt den Eindruck, dass gar nichts passiert ist in Berlin in den letzten 5 Jahren. Wie siehst du das?
Ja, es ist sehr wenig passiert. Also man kann schon sagen, irgendwie 2011 haben sich alle auf die Eröffnung des Flughafens gefreut. Die ist 5 Jahre später noch nicht erfolgt. 2011 war ja auch irgendwie das mit der öffentlichen Sicherheit ein ganz großes Wahlkampfthema, was ja gerade zum Beispiel unser Innensenator Henkel vorangetrieben hat. Der hat sich ja ständig auf seinen Wahlplakaten mit brennenden Autos abgebildet. Das ist ja auch nicht besser geworden. Mhm. Eigentlich schlimmer. Mhm. Schulen sind weiterhin nicht saniert. Das ist der SPD jetzt auch erst irgendwie direkt im Wahlkampf eingefallen, dass man ja vielleicht auch mal die Schulen sanieren konnte. War ja auch ein Wahlkampfthema von Ihnen 2011.
Ja, genau.
Also man könnte fast sagen, 5 verlorene Jahre für Berlin.
Ja,
Wir haben allerdings jetzt natürlich in diesen 5 Jahren auch die Auswirkungen sozusagen auch schon der rot-roten Koalition gesehen, die ja jetzt natürlich sich zeigen. Also dass die ganzen Behörden mit Personalkürzungen und pauschalen Minderausgaben belegt worden sind. Das rächt sich jetzt?
Ja, ja. Das rächt sich in der Tat. Also wir haben natürlich noch die Altlasten. Das ist auf jeden Fall klar. Also diese gesamte enorme Sparpolitik und auch dann eine Personalpolitik, die natürlich desaströs ist, weil man einfach das Personal zurückgefahren hat. Das kommt natürlich aus der rot-roten Zeit. Hm. Jetzt kann man sagen, gut, Berlin muss sparen bei so vielen Schulden. Aber naja.
Naja, das ist ja jetzt auch noch eine Entwicklung der jüngsten Zeit, dass Staatsschulden ja plötzlich tatsächlich nichts mehr kosten, sondern Geld einbringen. Also diese ganze, wir müssen unbedingt sparen Vorgaben, die müsste man dann natürlich vielleicht auch nochmal evaluieren, denn momentan ist es ja tatsächlich so, dass für die Anleihen von, Staaten und auch Bundesländern, die nicht ganz schlecht dastehen, irgendwie so Griechenland-Level oder UK geht ja auch gerade in den Bereich, dass man ganz schlechte Credit-Ratings hat, aber wenn man tatsächlich ein Staat ist und noch ein einigermaßen okayes Credit-Rating hat, kriegt man ja inzwischen sogar Geld dafür, dass man sich Geld leiht und das ist natürlich…
Gut, das müssen natürlich auch alte Zinsvereinbarungen bedient werden.
Das ist klar. Also
die Schulden von Berlin sind jetzt nicht ganz so billig. Und gut.
Nee, aber es wird ja immer so dargestellt, als würde es nichts kosten, Infrastruktur einfach verrotten zu lassen.
Nee, und das kostet natürlich sehr viel Geld.
Genau. Wenn so eine Schule wirklich erstmal nicht mehr nur baufällig ist, sondern kurz vorm Einsturz steht, wird es halt dann plötzlich sehr teuer, beispielsweise. Oder
ja, es gibt ein schönes Bild, vielleicht kann ich da auch ein Titelbild für diesen Podcast machen. Es gibt ein schönes Bild von Ambrogio Lorenzetti, ein Renaissance-Maler. Im Rathaus von Siena hängt das. Das sind vier Bilder und da geht es um die gute und die schlechte Regierung. Hm. Und das Bild von der schlechten Regierung, gut, das ist jetzt Renaissance, das ist Siena in der Renaissance.
Ich stelle mir gerade Henkel mit so Teufelshörnchen vor.
Es sieht so ein bisschen aus, ja, die Teufelshörnchen sind auch drauf. Es sieht so ein bisschen eben tatsächlich so aus wie Berlin, überall bröckelt was ab und so. Die Balkone sind nicht mehr so ganz vollständig und so. Also das ist da auf dem Bild über die schlechte Regierung dargestellt. Und dazu gibt es auch noch die Allegorie der schlechten Regierung. Und da ist tatsächlich jemand mit Teufelshörnern drauf, ja. Also Teufel damit im Spiel ist bei der Regierung. Aber was sehr schön ist, es sind eben die Laster der schlechten Regierung. Und ein solches Laster steht dann lateinisch auch da, sieht man die Figuren, steht auch lateinisch immer dran, was die Figur bedeutet, damit es kein Irrtum gibt. Und da steht tatsächlich Avaritia, Geiz dran.
Ja.
Denn das ist eine Form der schlechten Regierung. Wenn man kein Geld ausgibt, um eben die Dinge am Laufen zu halten, die Infrastruktur und so, dann ist das eine schlechte Regierung. Das ist wirklich, wirklich ganz deutlich. Also das wusste man schon in der Renaissance. Da fragt man sich, warum die CDU, die doch sonst immer gerne traditionell ist, warum sie sich dann so verhält. Und auch natürlich die SPD. Und auch natürlich Rot-Rot. Denn die haben damit angefangen und das ja ziemlich weit getrieben.
Die Renaissance war ja sozusagen mit der Wiederentdeckung der klassischen Werte der Menschlichkeit und der Demokratie und so eigentlich eher so das Gegenmodell zur CDU, finde ich, aber...
Ja, das könnte natürlich... Ja, die CDU gehört auch dazu, die mögen auch das Lateinische und so. Das ist schon... Aber naja, gut, also hier musste jetzt gespart werden und das war nicht gut. Ja, klar.
Ja, wobei es wurde ja nicht überall gespart. Also für manche Projekte ist ja das Geld immer da. Also um es beispielsweise in diese Flughafenruine jeden Tag neu zu versenken. Gut, das ist jetzt natürlich was nicht nur Berlin alleine angeht. Da ist ja Brandenburg und der Bund noch mit drin. Mhm. Aber das wird zum Beispiel irgendwie da noch so eine Autobahn gerade bauen, die keiner braucht und die keiner will beispielsweise. Das ist ja auch was, wo das Geld dann sehr locker sitzt. Oder dass man irgendwie nächtelang mit dem Hubschrauber irgendwie die Einwohnerinnen und Einwohner in Friedrichshain ärgert. Das kostet ja auch alles Geld und das scheint ja da zu sein.
Ja, gut, also auf diese Geschichte mit Friedrichshain wollte ich ja auch nochmal eingehen. Aber also jetzt erstmal klar, also wir haben gewisse Effekte, die halt nicht so gut sind, die zum Teil älter sind als die letzte Regierung, aber es hat eben dann doch auch keine Veränderung gegeben. Also diese Lösungsvorschläge, die Henkel gebracht hat, die sind halt nicht umgesetzt worden. Also 5 schwarze Jahre.
Wir hatten ja also diesen Herrn Nussbaum, inzwischen ersetzt durch Herrn Kollatz-Ahnen, aber Nussbaum war ja derjenige, der meinte, wir wollen keine Neuverschuldung mehr. Mhm. Und das hat man ja dadurch gelöst, dass man die Schulden aus dem Haushalt sozusagen rausgenommen hat und in die Eigenbetriebe versteckt, einerseits. Aber andererseits auch jetzt, wo dann tatsächlich die Entwicklung ganz gut war, wo Berlin sozusagen die Einnahmen, den Plansoll übererfüllt hat, da wurde dann auch dieses Geld nicht in den Haushalt gegeben zur Verteilung durch das Parlament, wie man das eigentlich ja so macht in der Demokratie, wo ja, eigentlich der gesamte Haushalt ein Bürgerhaushalt ist, von der Idee her.
Genau, ja, ja.
Aber das wurde dann eben in einen Sondertopf eingespeist, Sondervermögen, wachsende Stadt. Und da wurde dann sozusagen von der Regierung direkt verteilt.
Mhm. Ja.
Und also es wurde sozusagen immer mehr aus dem Haushalt sozusagen rausgenommen. Einnahmen, aber auch Schulden irgendwie, um ja den Haushalt einfach dem demokratischen System zu entziehen. Und das ist jetzt nichts, was die CDU per se gemacht hat, sondern das waren tatsächlich die Finanzsenatoren von der SPD.
Mhm. Ja, ja. Ja, das ist auch ein interessanter Punkt. Das ist auch sowas, wo man wenig Einblick bekommt. Und da natürlich auch durch die Piraten. Also ich muss ja sagen, wenn ich das jetzt so aus meiner persönlichen Sicht sehe, also ich habe ja viel mehr Einblick in den Politikbetrieb bekommen. Und ich glaube, das geht allen Bürgern so. Ich glaube, dass es wirklich auch ein Verdienst der Piraten ist, dass man da viel mehr erfährt, dass man zum Beispiel mal die Abgeordnetenhaussitzungen anschauen kann und so.
Ja gut, die konnte man ja theoretisch vorher auch schon anschauen.
Wenn man hingeht.
Ja, also dass das auf Alex übertragen wird, das gab es ja vorher auch schon. Das ist natürlich schön, aber dass das…
Das ist jetzt vom RBB, das ist ja im Grunde auch viel nachhaltiger und so.
Ja, das stimmt schon. Nee, aber was wir tatsächlich geschafft haben, ist beispielsweise ja mit dem IT-Ausschuss, dass es da einen Livestream gab. Und da habe ich ja auch ab und zu mal zugehört, ist gerade letztens zum Beispiel, als da verhandelt wurde, ob wir jetzt dann im September überhaupt wählen dürfen oder nicht, als da die Landeswahlleiterin befragt worden ist, das wollte ich natürlich auch hören und das konnte ich dann einfach auf meinem Handy im Livestream hören. Das hätte es natürlich ohne die Piraten auf keinen Fall gegeben, weil wir wollten das natürlich für alle Ausschüsse, das rausgeworden ist natürlich dieses Modellprojekt für den einen Ausschuss, aber das
welcher
ist natürlich…
Ausschuss?
Der IT-Ausschuss.
IT-Ausschuss, ja. Ja, ja das finde ich ja schon, also das ist ja schon erstaunlich. Also ich habe heute noch am Stand, wir hatten heute Wahlkampf natürlich auch.
Mottstraßenfest.
Mottstraßenfest ist nicht die richtige Bezeichnung. Das heißt schwul-lesbische Stadtfest.
Ja, gut. Mottstraßenfest ist die alte Bezeichnung, die hat sich irgendwie festgesetzt.
Nee. Es hieß immer schon lesbisch-schwule Stadtfest. Es war ganz wichtig, dass es kein Straßenfest ist, sondern für die ganze Stadt. Und es hat immer die so ein bisschen auch von der konservativen Presse die Idee gegeben, das klein zu reden. Man sagt, das ist ein Straßenfest, also nicht ein Stadtfest.
Ach so.
Das ist schon wichtig. Also
okay,
nur mal so. Nur mal so.
Ich kenne es immer nur als Mottstraßenfest.
Ja, das ist sozusagen die…
Hat sich einfach festgesetzt, ja.
Ja, gut. Also auf jeden Fall, da gab es einen Wahlkampfstand und da gab es natürlich auch so was… Also es gab interessanterweise doch auch Zuspruch, also wirklich guten Zuspruch, das fand ich schön. Aber es gab natürlich auch diejenigen, die da angekommen sind und ihr habt mich enttäuscht, ich habe euch gewählt vor 4 Jahren, naja, inzwischen fast 5 Jahre, aber gut, das sagte einer vor 4 Jahren und ihr habt mich enttäuscht und so. Naja, und dann habe ich mich auch mit dem unterhalten und habe gesagt, naja, aber wieso eigentlich enttäuscht? Es ist doch eigentlich so, dass die Oppositionsparteien, die normalerweise nichts erreichen, und hier denke ich besonders an die Piraten, weil er sagt, nein, ich habe anders gesagt, ich habe gesagt, die Piraten als Oppositionspartei, obwohl man eigentlich erwartet, dass Oppositionsparteien nichts umsetzen können.
Gerade gegen eine große Koalition, das ist ja erhöhter Schwierigkeitsgrad.
Dass dennoch im Grunde die Piraten mehr erreicht haben als diese große Koalition. Dann ist es in dem Fall wieder nicht besonders schwer, denn diese große Koalition hat sich ja nun auch irgendwie besonders im Nichtstun geübt, beziehungsweise im Erhalt der eher untragbaren Zustände. Mhm. Ja, und ein Punkt, die man, glaube ich, nennen kann, ist, ist tatsächlich das mit der Transparenz, auch wenn das jetzt erstmal nur im Ansatz ist und nicht auch alles alleine von den Piraten gemacht wurde, sondern auch vom RBB.
Wir haben ja das Transparenzgesetz leider auch nicht wirklich durchgekriegt. Ja, ja. Also da sind natürlich andere Länder inzwischen weiter. Berlin hatte das erste Informationsfreiheitsgesetz. Mhm. Allerdings inzwischen wurden wir von Hamburg zum Beispiel schon überholt. Mhm. Das Informationsfreiheit heißt ja, man darf nach bestimmten Informationen der öffentlichen Hand nachfragen. Mhm. Und wenn dem nicht irgendwas entgegensteht, dann kriegt man das auch. Im Zweifelsfall muss man dann irgendwie noch die Gebühr bezahlen für 500 kopierte Seiten aus einem Ordner oder so. Aber das ist ja machbar. Mhm. Transparenzgesetz würde wiederum heißen, dass die öffentliche Hand sowieso alle Informationen vorhält, so dass man sie sich einfach jederzeit besorgen kann. Also sozusagen von der Hohlschuld der einzelnen
Bringschuld, genau.
Bürger zur Bringschuld
zu kommen. Das hat nicht funktioniert, ja, okay. Aber das ist wieder der Punkt. Solche gesetzgeberischen Maßnahmen, da braucht man halt doch dann Unterstützung durch, also Mehrheiten im AGH, die halt nicht da waren. Denn die CDU möchte das natürlich nicht. Und die SPD offensichtlich auch nicht.
Es wird sich ja dann immer rausgeredet, gerade von den Volksparteien sozusagen, dass das ja eh keinen interessiert. Wer will sich schon irgendwie diese ganzen Zahlen durchlesen? Und andererseits, ich meine, wir als Parlamentarier, ich treffe auch immer wieder irgendwie so diese Fehlannahme, dass wir als Parlamentarier ja irgendwie so magische Methoden hätten, alles irgendwie herauszufinden. Als müssten wir nur zum Telefon greifen und bei der Innenverwaltung anrufen und sagen, jetzt sagen Sie doch mal XY, wie ist denn das, geben Sie doch mal die Zahlen. Das ist leider nicht so. Also auch wir haben nur die Möglichkeit, entweder über kleine Anfragen, die ja dann auch oft tatsächlich mit das erfassen wir nicht oder teilweise auch wirklich mit ganz klaren Lügen beantwortet werden. Oder was auch uns natürlich zur Verfügung steht, sind Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Und das haben wir ja auch sehr ausführlich genutzt, beispielsweise um an viele Informationen von den Jobcentern zu kommen, die ganzen Dienstanweisungen und die Organigramme und so. Das haben wir aber also jetzt nicht durch irgendwie eine Evokation unserer Abgeordneten Superheldenfähigkeiten irgendwie bekommen, sondern wie jeder andere das sozusagen auch könnte durch Informationsfreiheitsanfragen.
Mhm. Aber ihr habt ja auch kleine und große Anfragen gestellt.
Ja.
Ich glaube sogar vergleichsweise viele.
Wir waren die Fraktion mit den meisten Anfragen, schriftlichen Anfragen. Ja. Es gibt inzwischen ja keine kleinen und großen Anfragen, es gibt nur schriftliche Anfragen. Ja. Mhm. Das ist ja mit der Parlamentsreform zu der wir ja tatsächlich ein, sage ich mal, gespaltenes Verhältnis hatten. Aber damit kam ja dann zum Beispiel auch, dass es die große Anfrage in dem Sinne gar nicht mehr gab. Das war ja vorher, dass man dann eine Anfrage stellte, die so umfangreich war, dass sie dann nicht einfach nur durch ein Brieflein von der Senatsverwaltung beantwortet wurde, sondern tatsächlich auch wirklich im Plenum vom Abgeordnetenhaus besprochen wurde.
Aber das gibt's ja immer noch.
Nee,
ist raus. Aber es wird doch im Plenum darüber gesprochen. Ich hatte das doch neulich.
Gibt die Fragestunde noch. Das ist ja noch was anderes. Ja. Die aktuelle Stunde sozusagen. Die aktuelle Stunde ist das erste und dann kommt die Fragestunde. Ja. In den Ausschüssen heißt das aktuelle Viertelstunde. Deswegen habe ich das gerade verwechselt. Da kann man natürlich auch völlig unvorbereitete Fragen stellen, wo dann natürlich auch die völlig unvorbereiteten Senatsmitglieder sich gerne damit rausreden, dass sie nicht wissen, sozusagen, dass sie davon keine Kenntnis haben oder dass sie die Zahlen gerade nicht vorliegen haben oder dass man sie dann schriftlich nachreichen würde oder so. Was ich noch sagen wollte, gerade das mit den, das mit der Transparenz, da hört man dann ja immer, dass das interessiert ja niemanden. Mhm. Und das ist halt meiner Meinung nach eine absolute Fehlannahme, weil es die Leute eben schon interessiert. Nicht alles immer gleich jeden, aber also beispielsweise, wir haben eine Studie gemacht zu dem fahrscheinlosen Nahverkehr und die leidet sehr darunter, dass wir zum Beispiel von dem 100% in öffentlicher Hand befindlichen Verkehrsbetrieben von der Verkehrsgesellschaft keine Zahlen bekommen. Also außer natürlich dieser Jahresbericht, wo dann immer eine schön hohe Umsatzrendite reingeschrieben wird. Die Frage ist natürlich auch da, warum denn ein Unternehmen, was nicht nur der Stadt gehört, sondern auch von der Stadt extrem subventioniert wird, warum das überhaupt eine Umsatzrendite erwirtschaftet. Also klingt erstmal komisch.
Ja.
Aber wir hätten zum Beispiel gerne gewusst, was kostet denn der Betrieb dieser ganzen Ticketing-Infrastruktur? Also der Betrieb der Fahrkartenautomaten, dieser Abstempeldinger, plus dann eben die Controlettis und diese Stelle, wo man dann hingehen muss, wenn man seinen Fahrschein mal vergessen hat und dann statt 60 Euro nur noch 7 Euro bezahlen muss und so. Also all diese Dinge kosten ja Geld, aber wie viel Geld das ist, das sagt die BVG nicht. Mhm.
Und deswegen muss man nur noch 7 Euro zahlen, wenn man da hingeht?
Ja, wenn man seine Fahrkarte dann vorzeigen kann im Nachhinein, wenn man sie gerade mal nicht dabei hatte, als der Controlletti kam.
Ah, verstehe.
Ja.
Verstehe.
Ja. Aber da muss man dann, das ist da hinten bei der Janowitzbrücke, da muss man dann eine Wartenummer ziehen und lange warten und dann kommt man irgendwann dran und kann dann seine Karte nachzeigen.
Mhm. Ja, ja. Ja, naja, gut. Da, also da, das ist sicherlich ein problematischer Punkt, dass halt man da so wenig weiß, also auch als Abgeordneter. Aber wie gesagt, es gibt ja diese Anfragemöglichkeiten und gab es da irgendwelche besonders spektakulären Anfragen, die an die du dich erinnerst oder vielleicht an denen du auch selber gearbeitet hast?
Na, wir haben immer mal wieder sozusagen das laufende Geschäft überprüft, sozusagen von das war ja alles Mögliche. Also so wie bewertet der Senat bestimmte Dinge irgendwie? Mein Thema war zum Beispiel dieser Vater von einem vegan lebenden Kind, was in der Schule kein Essen bekommt.
Mhm.
Der das jetzt schon seit Jahren irgendwie versucht. Ich glaub, weiß gar nicht, ob das Kind überhaupt noch zur Schule geht. Also, weil zwischenzeitlich gab es ja dann diese Neuregelung des Schulessens irgendwie, dass da tatsächlich die staatlichen Zuschüsse ein bisschen erhöht worden sind. Die Elternbeiträge allerdings auch gleichzeitig so, dass eigentlich die Qualität des Essens sich hätte verbessern sollen, aber als vegan lebendes Kind kriegt man in der Schule, in manchen Schulen zumindest, trotzdem noch nichts zu essen und dann muss man erstmal dafür kämpfen, dass man das Essen, was es dann nicht zu essen gibt, nicht auch noch bezahlen muss. Und dann redet sich der Senat damit raus, dass es ja von der DGE irgendwie eine Empfehlung gäbe, dass vegane Ernährung für Kinder gar nicht gesund sei, also insofern auch vom Senat nicht angeboten werden könne. Die DGB schreibt dann direkt hinterher, ja, das ist stimmt nicht, das haben wir nie so behauptet.
Was ist
die DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung.
Ach so.
Auf die wird sich da ja bezogen dann. Und das sind halt immer so Sachen, wo man dann merkt, okay, man stellt eine konkrete Frage, man bekommt eine schwammige Antwort, man bekommt gar keine Antwort. Also ich glaube, dieser Satz, das wird nicht statistisch erfasst. Ist der häufigste Satz in den Beantwortungen der Anfragen oder es steht einfach eine ganz klare Lüge drin. Das war eben auch bei vielen.
Hast du da ein Beispiel? Weil so Lügen sind ja immer, das bleibt einem ja vielleicht im Gedächtnis.
Ja, immer wenn es irgendwie um die Innenverwaltung speziell ging und um die Überwachung von irgendwelchen Demonstrationen oder um die Umsetzung dieser Dienstanweisung, dass Polizeibeamtinnen und Beamten eben ihre Dienstnummer sichtbar tragen müssen. Da haben wir immer wieder sozusagen Dokumente gesammelt, dass das eben nicht erfolgt.
Ich sehe schon, Lügener Staatsräson.
Und dann schreibt man das eben so hin und belegt es auch mit Bildern und fragt eben, warum da sozusagen diese Diensteinweisung nicht eingehalten worden ist. Und dann kommt halt zurück, ja, wieso, haben wir doch gemacht. Es ist völlig klar, dass das eben nicht erfolgt ist. Es wurde mit Bildern belegt, aber das prallt halt an Staatssekretär Krömer speziell da einfach komplett ab. Das ist sehr krass.
Ja, das ist natürlich nicht schön. Ja, aber interessant. Also das, ja.
Ja, und ich meine, was natürlich auch bei der Transparenz noch wichtig wäre eben auch die Maschinenlesbarkeit. Also
die maschinenlesbare Regierung, das ist eine alte Forderung vom Chaos Computer Club.
Mit offenen Daten passiert ja auch immer mehr. Also es gibt ja diese ganzen Open Data Hackathons, wo Leute einfach schlaue Ideen entwickeln, was man damit öffentlich verfügbaren Daten alles machen könnte und inzwischen hat ja selbst die Deutsche Bahn irgendwie ihre kompletten Kursbuchdaten veröffentlicht und auch die Nutzung in solchen Applikationen erlaubt. Die haben sich ja auch lange gesperrt und plötzlich gibt es alle möglichen tollen Apps für Bahnnutzer, die sozusagen da also in ihrem Funktionsumfang, aber eben auch in der Nutzbarkeit für spezielle Anfragen, einfach von diesen von der Bahn bereitgestellten Infos, die haben ja dieses Ingenieurbüro Hafers, was für sie irgendwie diese Fahrplanauskunft macht. Die kann bestimmte Sachen, aber die kann eben auch ganz vieles nicht. Und dadurch, dass die Daten jetzt eben öffentlich verfügbar sind, kann da jeder sozusagen eigene Anwendungen mitmachen. Und da sind ja tolle Sachen schon bei rausgekommen.
Ja, das ist schön, aber das ist jetzt natürlich nicht Berlin. Das
ist der Bund, ja.
Ja,
aber selbst der ist da teilweise schon weiter.
Naja, die maschinenlesbare Regierung, das ist eigentlich das, was man haben möchte, ja. Mhm. Und da sind wir ja noch nicht sehr nah dran.
Nee, aber wir haben ja auch immer versucht, tatsächlich der SPD und der CDU zu vermitteln, es geht nicht darum, dass jeder einzelne Mensch in Berlin immer unbedingt alles wissen will. Aber
ja, wenn das müssten die Möglichkeiten
irgendjemand eine coole Idee hat und die dann umsetzen kann und das dann vielleicht wiederum auch nur ein paar hundert Leute interessiert, dann ist da auf jeden Fall schon was gewonnen.
Mhm. Ja, ich würde ja doch noch ganz gerne ein paar Erfolge der Piraten nennen, weil man davon sonst nicht so viel hört. Das wäre ja hier jetzt auch mal das Medium, wo man da mal drauf eingehen kann.
Ja.
Ja.
Anonymisierte Bewerbung. Ja, war ein Antrag der Piratenfraktion, der wurde auch im Gender Squad der Piratenpartei entwickelt, zusammen mit dem Inklusionsquad. Und da ging es darum, dass wir wollten, dass sozusagen die Bewerbung im Land Berlin, also von öffentlichen Stellen und auch von den Eigenbetrieben, anonymisiert durchgeführt werden. Also bei der ersten Sichtung der Bewerbung noch keine Namen drinstehen, kein Geschlecht drinsteht und auch kein Alter drinsteht, um eben Leuten, die momentan eher benachteiligt werden bei der Jobsuche, weil sie beispielsweise mehr weiblich sind oder weil sie
einen fremden Namen haben.
Ja, oder weil sie schon etwas älter sind, all diese Dinge, dass die einfach rausfallen bei der ersten Sichtung, bei der Vorsortierung der Bewerbung und wen man dann vor sich hat, stellt man dann beim Bewerbungsgespräch ja eh fest. Aber man wird halt nicht gleich weggelegt, weil man irgendwie einen Namen hat, der irgendwie slawisch klingt oder so. Das passiert ja leider auch immer noch.
Ja.
Den Antrag haben wir gestellt. Der wurde dann übernommen irgendwann von der SPD in leicht abgewandelter Form, nämlich, dass ein Modellprojekt durchgeführt werden soll. Und das ist auch durchgeführt und das auch, wie zu erwarten war, mit einem guten Ergebnis. Also es ist nicht viel mehr Aufwand. Und das, obwohl die Senatsverwaltung sich entschieden hat, den ganzen Anonymisierungsprozess nicht in-house zu machen, sondern durch einen externen Dienstleister durchführen zu lassen. Und wurde jetzt halt evaluiert und es sieht so aus, als würde das auch häufiger jetzt genutzt werden, dieses Werkzeug, weil die Verwaltung auch selber gemerkt hat, dass das natürlich Vorteile bringt, gerade wenn man für Diskriminierungsfreiheit sozusagen eintritt, was man ja die Verwaltung im Sinne des Antidiskriminierungsgesetzes eigentlich auch muss.
Ja, ja. Nee, ich finde das auch eine sehr, sehr gute Sache mit der anonymisierten Bewerbung. Ich würde das wirklich auch in viel mehr Bereichen gerne sehen, denn das ist so. Ich meine, ich kann das auch von der anderen Seite aus betrachten. Wenn man selber jemand ist, der Bewerbungen entgegennimmt und durchsieht, also ganz furchtbar ist das mit diesen Fotos.
Das ist ja auch so eine deutsche Eigenart mit diesen Fotos. Ja.
Also ich habe mich da selber auch bei Bewerbungen immer zurückgehalten mit Fotos. Da habe ich immer gedacht, was soll die Leute interessieren, wie ich aussehe. Aber das wird halt in Deutschland irgendwie gerne gesehen. Und ich habe es wirklich, also auch an mir selber, man sieht das Foto und sofort hat man irgendwie so eine Geschichte im Kopf. Und das ist natürlich schlecht. Also das sollte nicht sein, denn diese Geschichte ist ja letztlich, beruht die ja auf Äußerlichkeiten. Und das ist wirklich keine gute Sache. Und
Äußerlichkeiten führen dann sofort zu Vorurteilen. Das ist
klar.
Weil natürlich jeder schon mal irgendwelche Erfahrungen gemacht hat mit Leuten, die was weiß ich, irgendwie dicke Augenbrauen hatten oder was auch immer. Ne? Vielleicht aus dem gleichen Bereich auch noch die Unisex-Toiletten. Auch ein Antrag von uns, der dann auch von der SPD übernommen worden ist. Das ist klingt vielleicht blöd, ne? Aber das ist ein Erfolg für uns, wenn die Regierung oder die Koalitionsfraktionen Anträge von uns übernehmen, weil das heißt dann, dass es tatsächlich passiert. Naja. Man steht am Ende zwar nicht drauf, Piraten haben erfolgreich einen Antrag gemacht, das geht gegen eine große Koalition eh nicht. Mhm. Weil da die Koalitionsdisziplin eben besagt, wir stimmen unseren eigenen Anträgen immer zu und gegnerische Anträge sozusagen, die von der Opposition, lehnen wir immer ab. Mhm. Ne? Aber dadurch ist es dann wenigstens passiert und auch in dem Fall von den Unisex-Toiletten, auch da gab es jetzt gerade noch einen Zwischenbericht, dass die BIM prüft das jetzt gerade, die ist da jetzt gerade bei
Ja, du bist zu lange im Parlament. Du
ja.
Schon die ganzen
Abkürzungen
vollkommen, weißt aber nicht mehr, was dahinter passiert.
Das ist die Berliner Immobilienmanagement. Sozusagen die senatseigene Firma, die Immobilien verwaltet. Mhm. Also die haben auch sozusagen ja die Bezirke verhungern lassen mit immer knapper werdenden Mitteln, sodass die Bezirke ihre eigenen Gebäude nicht mehr halten konnten, sodass sie dann gezwungen waren, die Gebäude sozusagen an die BIM zu übergeben, die dann wiederum sie den Bezirken zur Verfügung gestellt hat, sodass also die ganzen eigentlich bezirklichen Gebäude, irgendwie Rathaus Friedenau und so, jetzt dem Land gehören, nicht mit dem Bezirk. Und ja, das ist natürlich auch so ein Problem, das hatten wir jetzt auch gerade, das ist... ich komme vom Hundertsten ins Tausendste, ne? Aber der Herr Müller, der jetzt gerade gesagt hat, man müsste doch vielleicht alles noch mehr zentralisieren und die Bezirke noch mehr entmachten, das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was sinnvoll ist, ne?
Ja, demokratietechnisch will man halt bottom-up haben, das heißt, da will man wirklich die Bezirke stärken. Und ich denke, das ist der wichtige Aspekt, denn Effizienz, na, da hat der Müller natürlich recht, effizienter ist es wahrscheinlich, wenn das da alles in einer Hand liegt. Aber, also wahrscheinlich, man weiß nicht mal das sicher. Es kann auch anders sein. Aber Effizienz ist eigentlich kein Argument, wenn es um, wenn es wirklich um Demokratie geht.
Ja,
da
also
geht es darum, dass wirklich die Leute dort entscheiden, wo die Betroffenen sind. Ja. Also, und das Entrücken von den, also weg von den Betroffenen, das ist ja gerade nicht sehr demokratisch.
Ich würde sagen, die Bezirke sind extrem effizient, weil sie unter extrem schwierigen Bedingungen tatsächlich ihre Aufgaben eben teilweise deutlich besser machen als manche Landesbehörden.
Ja.
Also es gab ja immer den Versuch, die Bezirke kleiner und kleiner zu schrumpfen irgendwie, sie dazu zu zwingen, nur noch ganz bestimmte Dinge überhaupt machen zu können mit diesem Produkthaushalt, dass sozusagen alles, was Bezirke machen, zu Produkten wurde, die man dann auch mit einem bestimmten Preis sozusagen in Rechnung stellen konnte, der Landesebene. Das ist also irgendwie eine Stunde Galerieöffnungszeit ist dann ein Produkt. Und das konnte man dann dem Land in Rechnung stellen und alles, was sozusagen nicht in diesem Produktkatalog ist, konnten Bezirke eigentlich gar nicht mehr anbieten, weil das Geld, was sie sozusagen zur freien Verfügung hatten, natürlich immer weiter abgebaut worden ist.
Ja.
Und in dieser Situation haben es die Bezirke tatsächlich relativ gut geschafft, ihren Leistungslevel weiterhin zur Verfügung zu stellen. Während, wenn man sich so Landesbehörden anschaut, also klassische Beispiele, das Lageso beispielsweise, die Behörde, die weltweit bekannt dafür ist, dass sie überhaupt nicht funktioniert, oder auch die Verkehrslenkung, die dazu führt, dass in Berlin kaum überhaupt gebaut werden kann, weil es drei Jahre teilweise Antragslaufzeit gibt, alleine für Verkehrsumlenkungsmaßnahmen.
Das
sind Landesbehörden und die funktionieren einfach gar nicht. Und also so schlecht ist, glaube ich, keine bezirkliche Behörde.
Ja, ja. Also das mit der Verkehrslenkung habe ich genauer mitbekommen, weil dort ein Bekannter von mir mal gearbeitet hat, bis er dann das Handtuch geschmissen und in Vorruhestand gegangen ist. Und der hatte wirklich gesagt, sie hatten halt irgendwie 10 Leute oder sogar mehr ursprünglich, die die ganze Sache da gemacht haben, Baustellen, also für Baustellen war er zuständig. Mhm. Und immer wenn einer die Altersgrenze erreicht hat, hat man die Stelle gestrichen.
Ja.
Und das ging dann so lange, bis nur noch ein Kollege und er das alleine gemacht haben. Hm. Und für eine riesen Großstadt, 2 Leute, die alle Baustellen abnehmen müssen, das ist natürlich schon nicht mehr zu schaffen.
Nee.
Und wie gesagt, dann hat er irgendwann genug und hat dann gesagt, ich gehe in den Vorruhestand, ich kann das einfach nicht mehr. Und dann ist seine Stelle auch nicht neu besetzt.
Und jetzt gibt es ja nur noch einen. Ja. Und der ist wahrscheinlich ständig krank, weil ja, natürlich genau. Schafft das natürlich und auch
dann
niemand.
Geht's natürlich ja. Nicht. Ne? Also er hat mir das auch mal erklärt, warum das so lange dauert, bis dann ja. Endlich gebaut wird. Weil die Baustelle natürlich erst gesichert werden muss, dann klar. Muss sie abgenommen werden. Jetzt kann der aber am Tag nur 2 oder 3 ja. Baustellen abnehmen.
Vor allem, weil das ja für die ganze Stadt von ja. Spandau bis nach Treptow irgendwie genau. Zuständig ist. Ne?
Und und dann ist natürlich nicht direkt, wenn er das abgenommen hat, dann also die Baufirma da, sondern er muss ja eine nach der anderen machen und ja. Dadurch man zieht sich das über einen langen Zeitraum und dann ärgern sich die Autofahrer, dass sie da an Baustellen vorbeifahren, wo nicht gebaut wird.
Ja, und jetzt stell dir mal vor, eine so funktionierende Behörde würde sozusagen die Ordnungsämter in ganz Berlin koordinieren. Das wäre ja komplett abzusehen, dass dann gar nichts mehr
naja,
funktionieren
naja,
würde.
Stimmt, das wäre allerdings schlecht.
Die genau. Bürgerämter oder
naja.
Was weiß ich.
So geht es bei den Bürgerämtern dann noch Unterschied.
Die Wahlämter vielleicht auch noch.
Gut. Naja gut, die Bürgerämter, ich leide immer noch, ich brauche einen internationalen Führerschein. Ich habe immer noch keine Chance, ja. Da einen Termin zu bekommen. Wenn ich auf diese Seite gehe, da ist man ja stolz
anrufen.
Drauf, dass man hier online, ja, das ist ja für die nächsten 3 Monate alles ausgebucht.
Ja, da muss man anrufen.
Wo sind wir hier? Ich meine, wofür gibt's dieses Tool? Ne? Auf das man übrigens stolz war. Das war auch im Wahlprogramm ja. Der CDU von 2011. Darauf waren sie ja stolz. Das wollten sie ja weiter.
Ja, solange es da Termine gibt auf dieser Seite, ist das ja auch super. Allerdings wurden die Termine dann immer weniger. Knapper. Und dann ja. Kam plötzlich, sage ich mal, kommerzielle Anbieter auf die Idee, man könnte die ja immer mal gleich reservieren und dann sozusagen damit Handel treiben.
Ja.
Und damit das... Und
schwupps hat die Verwaltung noch mehr zu tun, weil sie noch den Leuten da auf die Schliche kommen muss.
Ja, ja, aber das andere Problem ist natürlich dadurch, dass dann da sozusagen die Termine im Internet automatisiert ja. Abgegriffen worden sind, hat man dann gesagt, um diesen Terminhandel einzuschränken, um den zu verunmöglichen, werden die Termine jetzt dann eben nicht mehr so viel auf die Online-Seite gestellt, sondern noch ganz wenige und die meisten gibt's dann jetzt einfach wieder per Telefon und da muss man anrufen und mit jemandem sprechen,
ja.
Der einem dann einen Termin in den Computer einträgt. Ne? Also das noch mehr ist, Verwaltungsarbeit.
Das ist mal echt E-Government vom Feinsten. Ne?
Ja, nee, aber das ganze Problem wäre ja nicht entstanden, wenn es nicht so eine Terminknappheit gegeben hätte.
Ja.
Würden die ganzen Bürgerämter genug Termine vorhalten, also genug MitarbeiterInnen vorhalten, sodass
genau.
Es einfach immer da kurzfristige Termine gibt, würde das ja super funktionieren. Gehe ich ins Internet, suche mir mein Lieblingsordnungsamt aus, mein Lieblingsbürgeramt, mache einen Termin morgen früh, um das dann, wenn es mir passt, und dann gehe ich einfach hin und fertig. Das wird überhaupt keinen zusätzlichen Aufwand bedeuten.
Da fehlt wirklich das Personal. Denn das war ja mal, es war ja mal genug Personal da und es ging ja auch am Anfang. Ich kann mich erinnern.
Ja, aber man hatte einfach auch ganz lange nicht ausgebildet, weil wenn man eh schon irgendwie so an den Rande der Existenz gespart wird, fehlt eben auch die Kapazität, um auszubilden. Und Verwaltungswirtinnen und Verwaltungswirte, die wachsen eben nicht auf Bäumen, die muss man produzieren.
Muss man produzieren.
Und Berlin bietet ja leider auch immer noch sehr schlechte Konditionen, also andere Bundesländer zahlen natürlich auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutlich mehr.
Genau, also das ist ja auch. Und selbst da, wo man eigentlich sagen müsste, dass sie gleich viel zahlen müssten, weil es zum Beispiel Beamtenstellen sind oder so, selbst da schafft es Berlin noch mehrfach weniger zu zahlen. Einmal dadurch, dass bestimmte Sonderzahlungen abgebaut worden sind. Also zum Beispiel Weihnachtsgeld, ne, das ist auch ein Punkt. Ne?
Ja.
Als Polizist in einem anderen Bundesland kriegt man zum Beispiel Weihnachtsgeld. Ne?
Hat aber in Niedersachsen die CDU auch sofort gestrichen,
ja.
Als sie an die Macht gekommen sind. Also das ist so ein
CDU-Ding.
Ja gut, die
CDU hat sich so mit dem Christlich.
Ja, genau.
Ja, genau.
Nee, aber das andere ist eben auch
ein Punkt noch. Also das war das Weihnachtsgeld. Und dann, und das ist auch nochmal in Berlin, gerade auch bei der Polizei das Problem, man hat die Laufbahnbeamten plötzlich nicht mehr weiter befördert. Und dann war halt jemand, der eigentlich sich ausrechnen konnte, jetzt bin ich 50, jetzt bin ich irgendwie, weiß ich nicht, wie das genau heißt, Oberkommissar oder sowas, Hauptkommissar, ist dann plötzlich irgendwie noch Polizeiobermeister oder so, weil das da nicht, no, und dann sagt man sich doch irgendwann, Moment mal, wofür mache ich das eigentlich?
Ja, dann lässt man sich in ein anderes Bundesland versetzen.
Oder man macht nur noch Dienst nach Vorschrift, stellt oder jede das, Art von Motivation ein, und das ist doch alles nicht zielführend.
Ja, und was eben noch dazu kommt, früher konnte man ja sagen, ja klar, in Berlin gibt es weniger Kohle, aber dafür ist auch alles billiger. Das ist ja auch nicht mehr so.
Ja.
Also gerade was die Mieten angeht, die
ganz
sind
genau.
ja ins Unermessliche hochgeschossen.
Okay, da ist natürlich auch Rot-Rot schuld, denn ja. die haben damals die landeseigenen
ja.
Wohnungsbaugesellschaften verkauft. Und das ist, also da die GSW, glaube ich, war das vor allen Dingen, den meisten Wohnungen, das war schon nicht so gut. Jetzt denkt man ja immer wieder Rückkauf nach. Ja, und auch ich bin ja bei so einer landeseigenen, die jetzt nicht mehr so ganz landeseigen ist, da weiß ich gar nicht, wie das abgelaufen ist. Auf jeden Fall haben sich die Mieten auch drastisch erhöht. Und insbesondere bei Neuvermietungen. Da wird ja. auf der anderen Seite von Mietpreisbremse gesprochen. Und dann sind aber die Neuvermietungspreise derart hoch, dass sich das irgendwie keiner mehr so richtig leisten kann.
Ja, ja, das ist auch was, was eben durch einen Mangel entsteht. Allerdings ist jetzt eben auf Teufel komm raus bauen, am besten auch das Tempelhofer Feld zu bauen und so ist eben auch nicht die Lösung, was ja die SPD immer so als Lösung vorgeschlagen hat. Bauen, 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 bauen. Unser Betonsenator, der jetzt Betonbürgermeister ist, war ja da so ein Anhänger dieser These, aber das funktioniert leider eben auch nicht,
weil
Neubau natürlich immer teuer ist und damit dann natürlich auch den Mietspiegel hochtreibt und dann damit sozusagen auch das ganze Mietniveau eben hochreißt.
Ja, ja.
Zumindest solange der Mietspiegel weiterhin so falsch berechnet wird, wie er das momentan wird. Wir haben ja das Problem, dass spekulativer Leerstand, also ich kann eine Wohnung einfach leer stehen lassen und sagen, ich hätte da jetzt gerne einen total illusorischen Preis für. Das kann ich von den Steuern absetzen, deswegen lohnt es sich meistens auch mehr, eine Wohnung leer stehen zu lassen, als sie zu vermieten.
Also
aber das geht eben auch in den Mietspiegel ein und zieht die Preise für andere Wohnungen mit hoch.
Genau. Ja, ja. Nee, ich habe mit einem Freund zusammen, also den haben wir ein bisschen unterstützt bei seiner Wohnungssuche, was ich da gesehen habe. Meine Güte, ich habe deshalb schon gedacht, gut, dass ich jetzt keine Wohnung suche. Also ich will mich doch da nicht hinstellen mit irgendwie zig anderen Mitbewerbern und dann da durchgeführt werden durch die letzten Löcher, wo da gesagt wird, ja, alles noch renoviert. Ne? Und wenn man dann fragt, naja, was kostet es denn? Dann sagen die, ja, also das sind ja jetzt schon 3 Zimmer. Die sah ich nicht, die 3 Zimmer, aber so der Mensch, der uns da geführt hat. Ja, also das kostet dann also schon, ich gehe mal davon aus, dann rechnet er rum und sagte dann, ja, netto kalt 1030 Euro im Monat. Entschuldigung, aber wer so viel Geld verdient, man muss ja immer sagen, Miete darf ja eigentlich theoretisch nur ein Drittel des Bruttoeinkommens maximal auf, des Nettoeinkommens.
Das war halt die Idee. Auf,
ja? ja, des Nettoeinkommens, nicht des Bruttoeinkommens, des Nettoeinkommens kosten.
Da müsste man ja erstmal 5.000 Euro verdienen, um sich diese Wohnung dann leisten zu können. Ja.
Dieses Loch zu leisten, würde ich doch nicht. Also,
ja, und wer verdient in Berlin schon 5.000 Euro? Also die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung auf jeden Fall schon mal nicht.
Ja. Nee, es ist wirklich unglaublich. Das macht sich wirklich keiner eine Vorstellung.
Ja.
Und das sind alles so Dinge, die hätten abgestellt gehört.
Ja.
Insbesondere von einer großen Koalition. Also ich meine, wer kann das besser?
Ja, wobei, ich meine, jetzt rückkaufen ist halt auch, ich meine, man hat die Dinger ja wirklich verschleudert. Also ja,
und
man wollte es einfach loswerden.
Ich weiß nicht, ob beim Bonusbau auch Gewinngarantie ist.
Das bestimmt.
Würde mich ja nicht überraschen. Aber wir wissen das ja von den Wasserbetrieben,
ja.
dass man die einfach
privatisiert
hat mit Gewinngarantie.
Das war einfach diese völlig abstruse 90er-Jahre-Idee, dass der freie Markt alles viel besser hinkriegt, als die Verwaltung das kann. Und deswegen muss alles um jeden Preis einfach verschleudert werden, einfach raus damit, keinerlei Eingriffsmöglichkeiten mehr. Also eigentlich waren wir ja in den 90er Jahren auch hier in Berlin, auch unter Rot-Rot, eigentlich auf dem besten Weg, jede staatliche Eingriffsmöglichkeit komplett abzuschaffen. Das hat man dann natürlich erkannt.
Rot war erst Ende der 90er, also
Ja, gut, das hat er da noch nachgewirkt. Das war ja wirklich viel unter Rot-Rot, die ganzen Wohnbaugesellschaften und so, die verkauft worden sind. Ja.
Das war also erst nach der Jahrtausendwende sogar, das Verkaufen der Wohnungsgesellschaften mit Rot-Rot.
2001 war GSW zum Beispiel. Ja. Ne, ja. Aber man hat dann erkannt, dass das keine gute Idee war, hat das dann natürlich auch gestoppt. Aber also, was man jetzt irgendwie für 5 Millionen verkauft hat, will man ja ungerne für 300 Millionen wieder zurückkaufen.
Genau.
So.
Genau.
Und ja. In solchen Bereichen bewegt sich natürlich momentan eine Wohnbaugesellschaft in Berlin, weil die natürlich ihr Kapital nach den aktuellen Mietpreisen berechnen.
Ja, genau. Genau. Da kann man nicht mal sagen, die haben das damals so billig verkauft, sondern es ist natürlich, wo sie das vielleicht auch gemacht haben, weil sie ja unbedingt verkaufen wollten.
Ja, sie haben es billig verkauft, aber andererseits war das ja auch tatsächlich noch eine Zeit, bevor irgendwie auch alle nach Berlin zogen. Ich meine, nicht nur, dass Berlin...
Da konnte ja niemand damit rechnen, dass jemand mal nach Berlin ziehen will. Ne? Auch das. Ich meine, das war doch völlig klar. Als ich nach Berlin gezogen bin, Anfang 98, also...
Da kamen ja auch noch ein paar mehr mit, ne?
Ja, ich bin ja vor der Regierung gekommen, zum Glück.
Ja, und jetzt reden aber, Sie ja davon, irgendwie alle restlichen Behörden auch noch nach Berlin zu verlegen, ne?
Aber da war ganz klar, dass das hier in Berlin, und ich habe das damals noch mitgekriegt, ich war nach Berlin gezogen und hatte dann mit einem italienischen Kollegen gesprochen und dann sagte er, ja, das ist gut, Berlin, er hätte auch schon ein Apartment gekauft. Ich sage, Entschuldigung, was brauchst du ein Apartment in Berlin, wenn du Professor da irgendwo in Italien bist? Meinte, das sei jetzt eine gute Angelegenheit und das sei ihm geraten worden.
Betongold.
Und so. Ja, und der hat natürlich jetzt, also das war ja kein Einzelfall.
Ja.
Also da gibt es so viele Leute, die eben da Betongold angelegt haben.
Aber gleichzeitig hat man immer noch Wohnungen abgerissen, um den Wohnungsmarkt zu stabilisieren.
Und
ne?
Genau, ja. Man hat die Zahl der Wohnungen dann auch noch reduziert. Das ist also auch nochmal ein interessanter Punkt. Deshalb musste das so kommen.
Und es werden auch jetzt noch Wohnungen abgerissen.
Weil man das damals eigentlich alles wissen konnte. Ja. Wenn das der Italiener weiß, dann weiß doch auch jeder Berliner, dass da jetzt vielleicht ein paar Leute nach Berlin kommen.
Ja, ja. Könnte man meinen.
Ja, gewisse Leute haben es ja offenbar gewusst, weil ja Leute da reich geworden sind. Ne? Und dann fällt man plötzlich aus allen Wolken und sagt, ja, also jetzt ist es ein Problem, jetzt müssen wir hier zurückkaufen und so. Und es ist wirklich ein Problem. Also ich habe es ja selber durch diese Wohnungssuche mitbekommen und wir hatten das heute auch am Stand bei mehr als einem, der bei uns war, der dann gesagt hat, ja, das ist mit dem Mindestlohn und BGE, ja, alles ganz schön und gut, aber er bräuchte eigentlich mal eine Wohnung.
Ja.
Da gibt es offenbar ganz.
Da geraten Leute völlig, also auch völlig unvorhersehbar in absolute Härten, weil man verliert die Wohnung aus irgendeinem Grund. Das kann ja viele Gründe haben und dann findet man aber auch einfach keine neue mehr.
Ja.
Und dann ist natürlich irgendwie die Kacke am Dampfen, weil was soll man dann machen, ne? Und es werden ja auch immer noch Wohnungen abgerissen, zum Beispiel um diese Autobahn zu bauen, was halt in der aktuellen Situation günstige Wohnung. Also jetzt nicht diese Neubauwohnung, wo dann eben irgendwie der Quadratmeter 10 Euro kostet, sondern günstige Wohnungen werden abgerissen. In dieser Situation, das ist eigentlich völlig unvorstellbar. Und das um eine Autobahn zu bauen, wie gesagt, die keiner haben will, die keiner braucht und die tatsächlich die Verkehrssituation in Berlin noch weiter verschlechtern wird. Bloß weil man es in den 50er Jahren mal in so einen Verkehrswegeplan geschrieben hat. Als hätte sich seit den 50er Jahren überhaupt nichts verändert.
Ja, Wohnungen abzureißen ist tatsächlich keine gute Idee. Also auch nicht für eine Autobahn. Also das Hauptproblem von Berlin ist natürlich die Wohnung. Auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, wir dürfen nicht immer nur, man muss auch irgendwas zukunftsorientiert schaffen. Also immer nur zu sagen, bauen ist schlecht.
Nein, das sagt ja keiner. Also natürlich muss es
auch
alles ausgewogen sein.
Gute Idee. Und natürlich, das muss ausgewogen sein.
Berlin ist natürlich schwierig, jetzt gerade eine ausgewogene Situation herzustellen, weil in dieser Stadt einfach gerade unheimlich viel passiert. Also wir holen jetzt gerade den BND her.
Naja, da kommen auch wahnsinnig viele Mitarbeiter, die wollen alle irgendwo wohnen.
Mit ihren Familien und allem. Und die ganzen Bundesbehörden, die jetzt noch in Bonn sind, sollen auch noch nach Berlin. Da sind auch noch mal Tausende von Leuten, jeweils mit...
Ja.
Also teilweise mit Familien und so und
dann expandieren diese Behörden, ja, das ist ja auch immer so. Jetzt wollen sie alle
noch immer größer,
eine Cyberabteilung und noch ein Cyberabwehrzentrum und noch mehr Cyber und Cybersicherheit. Und das ist natürlich diese Leute, die diese Cyber-Sachen machen, müssen auch irgendwo hin. Und das ist auch, also die Behörden, also Behörden haben an sich immer die Tendenz, eher sich auszuweiten. Die Verwaltung weitet
sich aus. Ja, und wenn die Leute, also wenn sie nicht mehr nach Berlin ziehen können, können sie eigentlich nur nach Brandenburg ziehen.
Ja.
Nur ist halt die Anbindung von Brandenburg einfach eine Katastrophe.
Genau,
Berlin kann ja nicht organisch wachsen, weil alles, was um Berlin drumherum ist, ist halt schon ein anderes Bundesland.
Ja, ja.
Da kann Berlin nicht sagen, ach, da wohnen jetzt ein paar Leute auf dem Dorf, dann bauen wir da doch mal irgendwie vielleicht noch eine Buslinie hin, die öfter als dreimal am Tag fährt. Das geht natürlich nicht, weil das ist Brandenburg, da muss dann eben Brandenburg sagen. Und Brandenburg hat natürlich auch kaum Interesse dran, sich sozusagen komplett nur auf in Richtung Berlin zu konzentrieren.
Die Subvention von Berlin, ja, das können sie auch nicht machen,
ja.
Das ist klar.
Wobei die natürlich auch die ganze, gerade von den Leuten, die in Berlin arbeiten und hier in Berlin sozusagen unsere S-Bahnen fahren und unsere Straßen kaputt fahren und überhaupt die ganze Infrastruktur nutzen. Aber in Brandenburg wohnen, die zahlen dann natürlich auch ihre Steuern in Brandenburg, ne?
Ja, auch
noch so ein Problem.
Nun gönnt man es Brandenburg ja vielleicht auch. Also die Kassen.
Auch Brandenburg hat durchaus Geld. Im Gegensatz zu Berlin geht es denen ja gar nicht so schlecht.
Ja?
Ja.
Ah ja, war mir nicht so klar. Also, dass die aus dem Speckgürtel natürlich ordentlich Geld bekommen, ist klar.
Gut, die haben andere Probleme
aber sie
auf dem Plattenland.
Ganz schön,
ne?
Viele Probleme auf
und
dem Plattenland. Und ich meine, wenn das mal auch die, wenn die das mit der Bildung vorantreiben würden, gäbe es vielleicht auch weniger irgendwie Neonazis und so. Also das ist auch alles ein Punkt. Also das, also Brandenburg jetzt ein Land eigentlich ist, was auch Geld braucht, wo es auch sinnvoll wäre.
Ja, Brandenburg ist halt einfach wirklich schwierig, weil die haben halt diesen Speckgürtel, der,
ja, ja,
der auch echt Geld abwirft, aber sie haben halt auch zum Beispiel die Uckermark irgendwie.
Ja.
Wo natürlich um jedes einzelne Krankenhaus, was da irgendwie erhalten bleiben soll, gekämpft werden muss,
naja,
weil natürlich da fliehen,
genau,
die Leute gehen da weg, die ziehen größtenteils eben nach Berlin,
ja,
oder in den Speckgürtel und dann bleiben da halt wirklich nur noch gerade die alten Leute, die kranken Leute, die,
ja,
bleiben halt übrig. Und,
genau,
die mit einem niedrigen,
genau,
Bildungsniveau. Und das ist ja,
ja
auch noch so ein Problem.
Genau. Ja, also okay, das ist auch noch so ein Thema. Aber jetzt, machen die ganze Zeit, beschreiben wir, wie furchtbar,
ja,
das ist. Wir müssen jetzt auch mal, der eigentliche Themenpunkt.
Wir waren bei den Unisex-Toiletten stehen.
Unisex-Toiletten, genau. Da wissen wir noch nicht, was jetzt da passiert,
ja,
ist. Also die SPD hat sich das zu eigen gemacht. Und
genau, und die BIM hat jetzt sozusagen, die überprüft jetzt sozusagen all ihre Gebäude. Und das sind quasi inzwischen alle Verwaltungsgebäude, inwieweit das möglich wäre, die mit Unisex-Toiletten auszustatten.
Mhm.
Und also auch wieder ein Erfolg der Piraten, den es ohne uns nicht gegeben hätte.
Ja, dann ist doch schön. Jetzt nach diesen ganzen negativen Sachen nehmen doch noch ein paar Piratenerfolge, dann hält sich die Stimmung hier auch wieder auf, auch bei den Hörern, und dann kann man halt, dann wollen wir ja doch noch ein bisschen über die Zukunft reden.
Ja, was haben wir denn noch geschafft? Wir haben das Thema also ticketfreier öffentlicher Nahverkehr, haben wir vorhin auch
schon
angesprochen,
haben wir vorhin schon mal
einfach
erwähnt,
mal auf den Tisch gebracht. Wir haben eine Machbarkeitsstudie dazu gemacht und seitdem haben das eben auch andere Parteien sozusagen übernommen, dieses Konzept, eben mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, sage ich mal.
Mhm.
Die Grünen wollen ja den ticketlosen öffentlichen Nahverkehr erst ab 10.
Naja.
Was irgendwie dann leider auch den
auch
Sinn dahinter
dann braucht man ja doch Tickets, das ist
ja
eben
Quatsch. Dann muss nämlich die ganze Infrastruktur halt einfach stehen bleiben, ne?
Ja, ja.
Die ganzen Automaten und so.
Genau.
Und aber das haben wir auf jeden Fall ins Bewusstsein gerückt. Das war, glaube ich, vor allem wirklich so, dass wir Sachen ins Gespräch gebracht haben.
Ja, nee, das ist wirklich ganz
gut. Wir haben die ganze Zeit auch das Thema, sag ich mal, alternative Wohnprojekte im Gespräch gehalten. Ich meine, es sind ja in Berlin, es gab ja wirklich mal Straßenschlachten. Es ist ja sogar eine Regierungskoalition an einer Räumung der Mainzer Straße zerbrochen. Und seitdem gab es ja sozusagen einen Friedensvertrag. Also es gibt keine Neubesetzung mehr, aber dafür werden die schon bereits besetzten Häuser in Ruhe gelassen. Das war ja sozusagen der Konsens.
Mhm.
Und der wurde insofern nicht eingehalten, als dass die Stadt sich um diese besetzten Häuser überhaupt nicht gekümmert hat. Mhm. Die wurden dann verkauft und verkauft und verkauft und gehören mhm. jetzt eben teilweise irgendwelchen Holdings in irgendwelchen Steuerparadiesen, mhm. die noch ja. nicht mal irgendwelche Ansprechpartner haben, mhm. die dann aber plötzlich irgendwie auf die Idee kommen, ja, ach, irgendwie für 10 Euro den Quadratmeter vermieten wäre halt doch irgendwie geiler als diese mhm. Bestandsmieter, die halt eben ganz mhm. günstige Preise noch haben, weil die Verträge noch aus den 90ern kommen. Mhm. Und dann muss da eben die Polizei mit 500 Leuten irgendwelche Räumungen absichern.
Ja.
Weil einfach dieser Friedensvertrag durchbrochen wird und dann wird sich aber aufgeregt, wenn die andere Seite sagt, wenn ihr euren Friedensvertrag nicht einhaltet, dann halten wir unseren Friedensvertrag auch nicht mehr ein.
Mhm.
Dann gibt's halt Neubesetzungen und dann gibt's halt auch große Demos, die dann mhm. vielleicht auch mal ein bisschen ruppiger werden, weil Leute, mhm. das hatten wir vorhin auch schon mal gesagt, Leute, die bedroht sind, ihre Wohnung zu verlieren, die sind halt auch nicht so cool drauf teilweise. Mhm. Das kann man ja auch irgendwo verstehen.
Ja, ja, das ist dann zum Teil auch ziemlich uncool, das stimmt. Aber der Punkt an der Stelle ist übrigens, das habe ich beim letzten Mal nicht gebracht, im letzten Klamauterkast, wo es um die Wahlprogramme geht, weil es nicht im Wahlprogramm drin stand. Aber Henkel hat damals als Kandidat gefordert, dass es einen runden Tisch gibt.
Ja.
Zusammen mit den Einwohnern in den alternativen Wohnprojekten. Und also er hat das damals gefordert und jetzt, wo er Innensenator ist, will er von dem runden Tisch nichts mehr hören. Da fragt man sich auch, was ist das denn jetzt hier?
Die CDU kann deutlich besser Opposition, als dass die Regierung kann.
Ja.
Deswegen kommt sie jetzt auch wieder in die Opposition. Das Problem ist halt nur, dass
ja.
dann die gesamte Opposition halt wahrscheinlich, sollten die Piraten nicht reinkommen.
Deshalb ist es ja auch so wichtig,
gibt's dass es nur die rechte Piraten Opposition. Reinhaben. Diesmal gab es nur linke Opposition. Das war eigentlich ganz gut. Ich meine, die Regierung hat so viel versagen können, wie sie wollte. Es blieb nie unkommentiert.
Mhm.
Aber wenn es dann nur noch rechte Opposition gibt von CDU und noch schlimmer, dann
ja.
ist halt so eine Regierung
ganz
wirklich
ganz schlecht.
Ja, kriegt dann einfach keinen Druck mehr.
Ja, also das ist wirklich ganz schlimm. Deshalb muss man verhindern, dass die Piraten rausfallen. Also die Piraten werden unbedingt benötigt, damit es eben auch eine linke Opposition gibt. Denn es wird wahrscheinlich auf Rot-Rot-Grün hinauslaufen. Ja, und dann hat man CDU und AfD, also wenn die Piraten nicht reinkommen, CDU und AfD, eventuell auch die FDP, was die Sache nicht besser macht.
Nee, die FDP hat ja jetzt auch wieder klargemacht, dass sie aus... Also, dass sie genau die Leute wieder aufstellt und mit genau den Themen wieder antritt, mit denen sie ja 2011 abgewählt worden sind.
Ja, ja. Ja.
Also, da ist leider auch keine Lernfähigkeit vorhanden.
Mhm. Ja, und dann hat man so eine komische Opposition, die natürlich dann auch zu einem weiteren Rechtsruck auch in der Regierung führen wird. Ich meine,
ja.
Die SPD ist sowieso schon inzwischen eine eher konservative und neoliberale Partei.
Ja.
Die Grünen sind sehr konservativ und neoliberal.
Ja.
Selbst in Berlin, das ist ja das Erstaunliche, obwohl die hier diese Gall-Vergangenheit haben und so.
Ja, aber das wird ja totgeschwiegen. Der Igel ist weg.
Naja, naja. Und also Gall ist die grün-alternative Liste. Oder die grün-alternativen Listen, das war ja sogar eine bunte Liste mit, naja gut, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Also das ist irgendwie völlig, ich sag jetzt mal, überwunden in Anführungszeichen. Schlimm genug. Und ich meine, die Linke, ich meine, der Name spottet doch jeder Beschreibung.
Ja, die haben ja schon bewiesen, dass sie zusammen mit der SPD tatsächlich überhaupt nicht mehr links sind.
Das ist also völlig neoliberale Politik und ich sehe auch, also ich meine, ich kenne ja jetzt auch linken Politiker, die ehemals Piraten waren und ich verstehe es nicht. Also wie gesagt, sich dann so einer Partei anzuschließen, dann ist eben auch der Unterschied letztlich zwischen denjenigen Ex-Piraten, die sich der FDP anschließen und denjenigen, die sich der Linken anschließen, gar nicht mal so groß, weil beide Parteien eigentlich für neoliberale Politik stehen.
Ich spreche ja lieber über die Leute, die von den Linken oder auch von der SPD irgendwie zu uns kommen, weil sie es da jeweils nicht mehr ausgehalten haben.
Gut, ja, das kann man dann vielleicht auch nachvollziehen.
Hatten wir ja heute auch eine am Stand.
Mhm.
Ja, nee, Das ist die Sache, und das mit dem runden Tisch ist natürlich auch wieder so ein völlig durchschaubares Manöver. Ich meine, wie kann ich denn die Anwohner dieser Straße irgendwie mit Polizeieinsätzen irgendwie wochenlang nerven? Irgendwie ihnen am Eingang ihres eigenen Wohnhauses irgendwie die Wasserflaschen abnehmen? Irgendwie nicht erlauben, dass sie Besuch bekommen in ihrer eigenen Wohnung, dass sie ständig ihren Ausweis vorzeigen müssen, dass sie nachts permanent irgendwie von Hubschraubern genervt werden, geweckt werden und dann sagen, ja, nee, mit diesen Leuten kann man nicht reden, die sind alle so radikal. Ja, warum denn wohl? Also, das ist halt einfach auch so ein total durchschaubares Manöver. Und ich meine, letztlich, das hat ja die Gerichtsentscheidung jetzt gezeigt, die ganze Teilräumung der Katerschmiede und der Werkstatt in der Riga 94 war illegal. Mhm. Die Polizei hat mit 300 Leuten Einbrecher geschützt. Und Henkel wusste das. Also der Einzige, der in dieser ganzen Aktion den Rechtsstaat komplett verlassen hat, war Frank Henkel.
Ja.
So. Ja. Alle anderen haben ihr Demonstrationsgrundrecht wahrgenommen oder haben das Recht auf die Unversehrtheit ihrer Wohnung irgendwie wahrnehmen wollen. Der Einzige, der sich da komplett über die Rechtsordnung hinweggesetzt hat, war Frank Henkel mit der Berliner Polizei.
Es ist sogar noch schlimmer. Ich meine, wenn man noch sagt, naja gut, jetzt hat der mal die Wünsche der Eigentümer da durchgesetzt, dann ist das, die Räumungsklagen durchgesetzt und so und sich damit eben dann doch für den Rechtsstaat irgendwie stark gemacht, dann sagt man, okay, das passt jetzt zur CDU und das will die CDU, aber das ist ja nicht mal das geschehen. Es gab ja da gar keine gültigen Räumungsklagen es waren gar nicht die Interessen der Eigentümer. Also Frank Henkel hat im Grunde nur, man weiß nicht genau, was er getan hat. Also es gab ja auf Twitter manche Leute, die gesagt haben, naja, einfach nur Dummheit. Könnte sein, ne? Also ich will auch sagen, erstmal Dummheit, bevor man den Willen
unterstellt. Es ist doch klar, dass die Riga 94 nicht ein Haus ist, sondern ein Symbol. Und
es ist natürlich naheliegend, dass er auch gesagt hat, wenn ich jetzt durchgreife, dann wählen mich die eingeschüchterten bürgerlichen Wähler wieder, weil sie sagen, hier, der greift durch.
Ja, nee, das war eine ganz klare Provokation. Frank Henkel wusste, dass wenn die Riga 94 gefährdet wird, dass dann wirklich der Teufel los ist. Das ist ja auch klar. Dieses Haus ist ja auch tatsächlich ein Symbol, nachdem ja...
Ja, der wusste das, weil er ja damals den runden Tisch haben wollte.
Ja,
ja. Das heißt also, der musste es wissen. Ja.
Und wenn man wirklich will, dass die Stadt irgendwie einem Bürgerkrieg möglichst nahe kommt, war die allerbeste Lösung irgendwie die Riga 94 in Frage zu stellen.
Ja, ja.
Und Henkels Wahlkampf funktioniert ja so, dass er brennende Autos braucht, dass er Straßenschlachten braucht, brennende Barrikaden braucht, ausufernde Demonstrationen einfach braucht, um sein Programm von, um einfach irgendwie seine Polizeiaktion da irgendwie zu verkaufen. Frank Sonst würde ja jemand sagen, wie könnte denn da irgendwie die Anwohner dieser Straße irgendwie jede Nacht terrorisieren? Das geht ja nicht, wenn es dafür keinen Vorwand gibt. Und den wollte er sich selber liefern.
Frank Henkel hat einfach House of Cards geschaut. Und da gab es
Whack the Dog vielleicht
am
auch.
Am Ende der letzten Staffel, der Staffel, die gerade gesendet wurde, gab es ja die Schlussszene ist ja, dass eben dann irgendwie der Frank Underwood, also der Präsident der Vereinigten Staaten in dieser Serie, um wiedergewählt zu werden, eben auf eine neue Strategie umschwenkt und das eben dann auch zu seiner Frau sagt, nämlich wir machen jetzt den Terror. Und ja, da hat sie Frank gesagt, das ist eine gute Idee von Frank und Frank Underwood, der heißt auch noch Frank, zu lernen. Dass
so ein Zufall, ja.
Ja. Ja, gut, also kann sein, weiß man nicht. Auf jeden Fall so ein bisschen entsteht dieser Eindruck und das ist natürlich auch nicht gut. Ja, also wie gesagt, wir brauchen eine Opposition, die auch links ist. Von daher gibt es eigentlich keine, sind die Piraten geradezu alternativlos.
Ja, vor allem, weil ich meine, wenn ich jetzt die Linke wähle, dann entscheide ich darüber, ob die jetzt vielleicht einen Sitz mehr oder weniger kriegen oder wenn ich die Grünen wähle oder so. Das damit erreicht man mit seiner Stimme nicht so viel, wie wenn man dafür sorgt, dass die Piraten die 5% schaffen und überhaupt reinkommen. Mhm. Das genau. ist ja so ein bisschen die strategische Komponente dabei.
Das stimmt. Dann als strategische Komponente erreicht man mehr. Genau. Ja, wenn man gar nicht wählen geht, dann stützt man die, die Regierung sowieso und auch natürlich noch die, die AfD.
Naja, das ist halt so, dass natürlich die sag ich mal, Hartrechten gerne und viel wählen gehen.
Ja, ja.
Ne? Deswegen genau. Werden die ja auch bei Wahlen unverhältnismäßig hoch sozusagen dann taxiert und bekommen unverhältnismäßig viele Sitze, weil natürlich von den Rechten überzeugten Rechten sozusagen unverhältnismäßig viele zur Wahl gehen. Mhm. Das ist natürlich ein Problem.
Ja, genau. Naja, gut, also sie
während sind ja die Linken tendenziell immer sagen, ja, ach, es
ja, ja, und insbesondere, das war ja heute am Wahlkampfstand diese Geschichte, dass dann Leute kommen und sagen, ich habe euch immer gewählt und ihr habt mich so enttäuscht und jetzt wähle ich nicht mehr. Das ist natürlich keine gute Idee. Also genau das ist genau die falsche Idee. Und deshalb finde ich, also da muss man dann eben sagen,
ja, ich weiß auch gar nicht, was jemand also für Erwartungen hatte, wenn er jetzt nach diesen 5 Jahren sagt, er hat mich enttäuscht. Weil ich meine, wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten ja wirklich gemacht, was wir konnten.
Ja, das habe ich ja auch gefragt. Und er hat ja dann gesagt, ja, es war nur Streit und Leute wollten sich da profilieren auf Kosten anderer und so. Und naja, und dann kamen mal die Beispiele auch. Was dann auch zeigt, dass tatsächlich auch diese Leute vielleicht nicht genau, aber hingeguckt haben, aber doch ein bisschen was mitbekommen haben und dass sie eben nicht zufrieden waren. Also von daher ist es auch so ein bisschen tatsächlich auch nicht, also sagen wir mal so, die Fraktionäre und die Partei sind nicht völlig unschuldig an der Situation. Oder nicht die, sondern es gibt Fraktionäre und es gibt Leute in der Partei, die nicht unschuldig sind.
Ja, wir waren das erste Mal dabei. Das muss man einfach immer wieder sagen.
Das muss man sagen.
Wir hatten am Anfang auch wirklich eine schwierige Zeit. Wir mussten eine Fraktion von null auf komplett aufbauen. Wir hatten nichts.
Genau.
Wir hatten noch nicht mal eine Satzung, sondern wir hatten keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir hatten gar nichts. Mhm. Und wenn man sich das mal anschaut im Vergleich zum Beispiel zu der Grünen-Fraktion, und die haben ja wirklich am Anfang nur gestritten und die haben ja wirklich auch ein Drittel sozusagen ihrer Fraktion dann wirklich erstmal irgendwie rausgekantet. Ne? Mhm. Oder eben
hat man nur nicht so mitbekommen.
In die baden-württembergische Landesvertretung weggelobt, wo jetzt glücklicherweise einige Grüne ein nettes Pöstchen dann bekommen konnten hier in Berlin. Mhm. Beispielsweise, die haben sich ja wirklich laut angeschrien in ihren Fraktionssitzungen. Da hingegen war es bei uns ja alles extrem zivil, sage ich mal. Mhm.
Naja, das stimmt schon. Also das ist natürlich auch, das sind natürlich auch die Kosten der Transparenz. Und dann, wenn man dann noch in der öffentlichen Wahrnehmung steht, ja, dann geht das natürlich schnell, dass da so ein Ruf entsteht, der nicht passt. Ja, aber wir haben ja gesagt, dass Dinge erreicht worden sind. Eine Sache vielleicht, die ich auch interessant finde, also die Piraten haben sich eingesetzt für das 20-Euro-Ticket.
Ja.
Was ja von, in beiden Wahlprogramm, also von SPD und CDU steht, was im Koalitionsvertrag steht und was trotzdem dann hinterher
demontiert. Was dann wieder die Piraten machen müssen, ja. Was
dann wieder die Piraten machen müssen. Ne? Also das ist halt schon, ja. Und auch die Tatsache, dass das Wasser in Berlin billiger geworden ist, hat sicherlich auch was, nicht allein mit den Piraten zu tun, aber auch mit den Piraten, nämlich die Oppositionsparteien haben ja geklagt und daraufhin hat ja der Senat,
Das haben die Piraten geklagt.
Die Piraten. Ach so,
die anderen haben ja nicht mitgemacht.
Ach so, die haben nicht mitgemacht.
Die Linken wollten mitmachen, haben aber dann doch nicht mitgemacht.
Stimmt, jetzt, wo du sagst, genau. Ja.
Ja, das waren nur wir.
Stimmt, ja.
Ich meine, die Klage wurde dann natürlich nicht zugelassen, weil es wurde ja dann gesagt, ja, da hättet ihr viel früher klagen müssen. Da haben wir gesagt, ja, viel früher gab es die Piratenfraktion noch nicht, deswegen konnten wir da noch nicht klagen. Aber letztlich haben natürlich durch den Volksentscheid, der erfolgreich war, aber eben auch durch diese Klage, die Eigentümer der Berliner Wasserbetriebe, die Konzerne, ein bisschen kalte Füße bekommen und waren dann sehr bereit, ihre Anteile wieder zu verkaufen.
Also das hat ja wirklich jeder gemerkt, genauso wie den GSW-Verkauf im Grunde jeder Mieter in Berlin gemerkt hat, also das Ergebnis der rot-roten Regierung damals, jeder Mieter im Geldbeutel gemerkt hat, dass jetzt die Aktionen um das Berliner Wasser, eben dann die Klage der Piraten hat eben dazu geführt, dass auf der anderen Seite das auch wieder jeder merkt, weil das Wasser billiger ist. Also finde ich schon, das können wenige Oppositionsparteien für sich in Anspruch nehmen, dass sie dafür gesorgt haben, dass letztlich alle Berliner, und das sind diesmal sogar alle, auch die Eigentümer, mehr Geld im Geldbeutel haben. Also das finde ich schon, das sollte man nicht verschweigen.
Ne, stimmt. Also es passiert in 5 Jahren echt viel, ne? Und es ist schwierig, sich dann hier hinzusetzen und zu sagen, ja, was war denn jetzt in den 5 Jahren, ne?
Ja, aber so ein paar Highlights, so, das finde ich ist ein Highlight. Also das wollte ich heute jetzt unbedingt noch erwähnen. Ja. So, wir wollen aber auch nicht ewig sprechen, von daher müssten wir jetzt mal zum zweiten Kapitel kommen.
Ja.
Nämlich, was sind deine Pläne für die Zukunft? Du kandidierst ja wieder.
Ja.
Erstmal ist natürlich die Frage, warum kandidierst du überhaupt? Man hört ja sonst von anderen Fraktionären, nee, nie wieder und so. Warum ist das bei dir anders? Das bin ja heute sogar gefragt worden auf Twitter, was ich noch bei der Piratenpartei wolle. Also alle, die Verstand haben, sind doch da raus, schrieb jemand auf Twitter. Und das sehe ich natürlich naturgemäß anders, du wahrscheinlich auch.
Also ich hatte natürlich auch so ein bisschen mal mit der Piratenpartei gehadert, als im Bund ein Bundesvorsitzender gewählt worden. Also ich meine, der Bundesvorstand war ja schon lange ein Problem. Und als dann dieser Putsch erfolgte, und Putsch muss man aufpassen, das ist ja gerade auch wieder ein Wort, was sehr beliebt ist, als dann aber sozusagen der Bundesvorstand sozusagen von ein paar Leuten aufgelöst wurde mit dem Ziel, da einen anderen Vorstand zu wählen zu lassen und das dann auch noch geklappt hat, habe ich natürlich auch gedacht, boah, das ist ja jetzt ganz schlecht so und was mache ich da eigentlich noch bei dieser Partei und das war auch so der Moment, wo ich mich auch mal ein bisschen umgeguckt hatte, was denn sonst noch so auf dem Markt sozusagen verfügbar ist und ich habe halt festgestellt, ja, aber es gibt tatsächlich keine Alternative zu den Piraten, also es gibt nichts Besseres und
nur ging es mir auch. Also ich habe mich auch umgeschaut auf dem Markt und habe halt festgestellt, ich meine, kommt natürlich noch das Berliner Problem hinzu, dass man hier nicht so mit den Linken, dass man da schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass man mit den Grünen halt auch nicht so richtig gute Erfahrungen gemacht hat. Also ich zumindest, was heißt man? Ne? Also ich. Und dann, ja, dann sagt man sich, was tue ich jetzt? Ne? SPD wählen? Nee.
Ja, oder auch, ich meine, ich habe mir ja durchaus auch die eine oder andere kleinere Partei dann nochmal näher angeschaut. Aber es ist tatsächlich so, dass, also was die Piraten tatsächlich geschafft haben, ist halt wirklich eine sehr breite Menge von Leuten einzusammeln, die halt auch wirklich jetzt nicht zu irgendeiner bestimmten Klientel gehören, die auch wirklich ganz unterschiedliche Ideen einbringen. Und wenn man sich mal anschaut, was dann da letztlich für ein Programm draus geworden ist,
hat sich
das auf jeden Fall gelohnt.
Muss ich dir voll zustimmen, das sind die entscheidenden Punkte, das habe ich auch geantwortet auf meinen Tweet, weil ich wirklich denke, dass das ist es. Also ich Moment, jetzt muss ich mal gucken, wo ich mal gutes Programm, an dem ich selbst mitgearbeitet habe. Ich meine, das ist ein Punkt. An den anderen Programmen konnte ich halt jetzt nicht mitarbeiten. Weiß überhaupt nicht, inwiefern da, wie die anderen Programme zustande gekommen sind. Das sieht mir so ein bisschen so aus, als ob
die CDU hat ja diesmal kein Programm, sondern ein Video. Das ist ja auch noch geil.
Da wissen wir gar nicht. Also. Engagierte Menschen, die was bewegen wollen. Ich finde, das sehe ich auch. Und da sehe ich bei den Piraten, die verblieben sind, eigentlich wirklich genau diese Leute. Und das sehe ich bei den anderen Parteien nicht immer so. Da gibt es sicherlich auch, es gibt in allen Parteien Leute, die was bewegen wollen. Aber das, ja, ich glaube, da gibt es auch andere in anderen Parteien.
Und die Frage ist natürlich immer, wer die Mehrheit hat.
Am besten so, alles soll so bleiben, wie es ist. Ja? Mhm. Ja, und dann eben Erfolge im Bezirk im AGH. Über die AGH-Erfolge haben wir gesprochen. Ich fand auch unsere Arbeit in Tempelhof-Schöneberg.
Doch, auch wenn es da natürlich wirklich personell sehr schwierig war. Also ich meine, dass die Fraktion mit 4 Leuten gestartet ist, dann ist ja erstmal eine Verordnete Richtung CDU abgewandert.
Genau, völlig schwer nachvollziehbar.
Ja.
Und die Fraktion ist ja dann hat sich ja dann aufgelöst und ist jetzt nur noch eine Gruppe, obwohl das jetzt auch nicht so, ja, auf der Ebene der Bezirksverordnetenversammlung macht das jetzt auch.
Aber trotzdem kam auch da.
Es gibt einen finanziellen Unterschied. Es gibt weniger. Geld, das Geld ist dann unter den anderen aufgeteilt worden, was ja auch mal so ein bisschen schwierig ist, ne? Also meine Stimme hat nicht nur bewirkt am Ende, dass die CDU eine Verordnete mehr hat, sondern auch noch, dass sie mehr Geld hat. Das ist natürlich auch nicht genau, das ist nicht das, was ich wollte.
Tja. Aber
gut, es ist halt
aber auch
so.
Das war eben 2011 haben wir ja Leute aufgestellt, da teilweise alle noch sehr neu waren und so.
Genau.
Das ist jetzt auch nicht mehr so. Wir haben ja inzwischen so einfach diesen harten Kern einfach mal rausgebildet. Wir kennen die Leute inzwischen
jetzt
besser.
Jetzt kennen wir alle und deshalb, das wird auch so nicht mehr passieren, glaube ich. Das ist eben passiert, aber das gehört halt dazu, wenn man politischer Anfänger ist. Und von daher ist es natürlich entschuldbar. Und dennoch glaube ich, dass das doch gerade auf der Bezirksebene, also ich kann es jetzt vor allem in Tempelhof-Schöneberg ganz gut beurteilen, es ist wirklich viel gemacht worden. Und es ist auch wirklich viel bewegt worden, eben auch dadurch, dass in Bezirken ist es ja doch dann leichter, dass auch mal andere Ideen übernehmen oder dass die Verwaltung von sich aus sagt, ja, das klingt jetzt gut, das machen wir mal. Also da mit den Fahrradständern zum Beispiel, da gibt es ja jetzt auch jetzt grundsätzlich mal über Fahrradständer nachgedacht, wie die richtig aussehen sollen. Das war auch eine Initiative.
Da gibt es jetzt auch keinen Koalitionsvertrag in dem Sinne, wo dann ganz klar ist, dass irgendwie die Anträge von der Opposition nicht angenommen werden dürfen. Oder
genau. Und das ist also da.
Oder von der Opposition, sage ich mal. Aber von den Piraten beispielsweise.
Also da hat es doch sehr viele schöne kleine Verbesserungen gegeben. Natürlich ist nicht alles erreicht worden. Also die sogenannte Zählgemeinschaft, da heißt es ja nicht große Koalition, sondern Zählgemeinschaft, hat natürlich bestimmte Dinge abgeblockt. Mhm. Ja, also es wurde zum Beispiel abgeblockt, dass die
Sitzungen übertragen
werden. Obwohl das wirklich, also auch aus selbst für Verordnete, die man gerade nicht können, oder auch allein aus Barrierefreiheitsgründen, wäre das doch wirklich gut. Und ich meine, wenn man, es war ja dann der Kompromissvorschlag, dass man nur eine Audioübertragung macht, da kann doch wirklich niemand sagen, dass das wollen wir nicht. Da können Sie doch.
Naja, die Begründung, wir haben ja da ganz am Anfang, da war ich auch noch dabei. Uns mit der CDU mal getroffen beispielsweise und haben mit denen geredet, was sie denn davon halten würden. Und die meinten tatsächlich, dass die Verordneten der CDU befürchten, irgendwie Nachteile in ihrem sonstigen Leben zu haben. Und als BVV-Verordneter macht man das ja im Nebenjob sozusagen oder in der Freizeit. Mhm. Dass die da irgendwie befürchten, in ihrer Arbeit Probleme zu kriegen, wenn jeder nachgucken kann, was sie denn in dieser BVV sagen.
Und ja, vor allem,
wenn man sich mal anschaut, was sie da teilweise sagen, kann man das ja auch verstehen.
Ich war ja nun einige Male dabei, weil es mich ja nun auch interessierte und weil ich ja doch noch mitwirken wollte. Und was da zum Teil verzapft wurde, Alter, gab es Sternstunden, wie also zum Beispiel dann ja jetzt noch mehr Parkplätze und dann also diese Geschichte Tempo 30, das habe ich dann später herausgefunden, das stand auch im Wahlprogramm bei der CDU, sogar für ganz Berlin und da war sogar genau dieses Beispiel und der Antrag war tatsächlich dann auch in der BVV, weil die CDU dann, wo es in ihrem Wahlprogramm stand, auf Landesebene war es ja dann doch zu blöd. Also die BVV wollte Tempo 30 Zonen auf bestimmten Straßen, also es ging insbesondere um den Tempelhofer Damm, das müssen wir jetzt nicht vertiefen, da sollten halt Tempo 30, bestehende Tempo 30 Zonen verboten, also sollte überhaupt verboten werden, dass es Tempo 30 Zonen dort gibt. Ja? Und da fragt man sich, ich meine, die Tempo 30 Zonen, die da jetzt sind, das sind übrigens ganz wenige, da könnte man, müsste man eigentlich noch viel mehr machen wegen Lärmschutz und so.
Ja.
Aber die Tempo 30 Zonen, die da jetzt sind, sind da ja nicht grundlos.
Nee.
Ja, nämlich einmal unten da an der Westfalenstraße, wo eine Schule ist, wo man das eigentlich nicht will, dass die Schüler zur U-Bahn-Station, ja, also da über eine Straße laufen, wo die Autos dann, wenn eben Tempo 50 ist, da vielleicht mit 70 fahren.
Ja, die fahren auch in der 30, wir haben ja in der Bülowstraße hier auch Tempo 30 und da brettern sie auch gerne mal mit 100 durch, also aber dann wird es halt teurer.
Das will man nicht und zum Teil sind halt die Straßen auch in schlechten Zustand oder es gibt wirklich gute Gründe. Es ist ja nicht so, dass die Senatsverwaltung für Verkehr aus Spaß Tempo 30 Zonen da.
Das Gegenteil ist der Fall, ja.
Sie machen das auch noch viel zu wenig eigentlich, denn es gibt da noch andere. Es gibt zum Beispiel da vor dem Rathaus Tempelhof, wo eigentlich auch eine Tempo 30 Zone sein müsste oder am Tempelhofer Hafen, weil da wirklich viel Fußgängerverkehr ist. Und einfach, also da ist, also mindestens temporär müsste da sowas sein. Da ist ja nicht mal eine Tempo 30 Zone. Und dann, also ein Antrag, Tempo 30 Zonen zu verbieten, das ist schon irgendwie aus systematischen Erwägungen keine gute Idee.
Ja, aber das könnte man sich aber überlegen, wenn diese Sitzung tatsächlich übertragen würden und man immer im Hinterkopf hätte, okay, vielleicht hören da jetzt, vielleicht hören da potenzielle WählerInnen auch zu, vielleicht hört da eben auch, was weiß ich, meine Familie zu oder mein Freundeskreis oder so. Vielleicht wird man sich dann auch überlegen, ob man es wirklich für eine schlaue Idee hält, da jetzt irgendwie das Überfahren von Schulkindern irgendwie optimieren zu wollen.
Ja, ja.
Also.
Ja, das ist wirklich, ne? Oder dann hat auch eine Verordnete da gesagt, ja, ich bin sehr für Tempo 30 Zonen. Ja, bei Nebenstraßen, da sind Tempo 30 Zonen richtig. Aber auf der Hauptstraße, da darf keine Tempo 30 Zone sein. Also, dann denkt man auch, was bitte soll das? Was ist das für eine Argumentation? Und wie gesagt, immer dieses Gerede von Parkplätzen und dann müsste man, am Winterfeldmarkt, das einzige Stück Grün am Ende des Winterfeldmarkts an der Kirche müsste weg und so und also das ist alles so oder plötzlich Bepflanzung des Viktoria-Luise-Platzes, nachdem sie vorher selber dafür gestimmt haben, dass das Budget gekürzt wird, sodass da keine Bepflanzung mehr möglich ist, müsste jetzt plötzlich die Bepflanzung wieder her, weil das mit dem Mulch da nicht gut aussieht. Also da ist natürlich keine besonders gute Politik, wenn man erst was streicht und dann feststellt, nee, muss jetzt anders sein. Und dann also nicht.
Vor allem wenn dann die Leute irgendwie, man gibt damit ja den Leuten, die es gleich gesagt haben, irgendwie auch recht, ne?
Ja, also das waren wirklich, da gab es wirklich so ein paar Sternchen, wo ich gedacht habe, das ist doch nicht möglich. Deshalb, klar, die wollen nicht, dass das übertragen wird. Denn wenn, gerade bei so einer Tempo 30 Geschichte, deshalb kam ich da jetzt noch drauf, sobald das erste Kind angefahren worden ist, da fragen natürlich die Eltern, guck mal, und dann kommt natürlich das.
Wer hat denn damals dafür gestimmt?
Dann kommt genau dieser Ausschnitt, wo die eine sagt, hier in Nebenstraßen ist das gut, aber da keine Tempo 30 Zone an der Schule. Dann sagt man, aha. Ne?
Ja.
Und da wissen wir jetzt, wer schuld ist.
Ja.
Ne? Und das ist wirklich, da kann man nachvollziehen, was deren Anliegen ist. Aber trotzdem, da müssen wir weiter dran arbeiten. Das ist jetzt auch Programm in Tempelhof-Schöneberg, also für die nächste Legislaturperiode. Und das soll durchgezogen werden. Oder auch Freifunk auf dem Rathaus. Das war ja auch so ein Wunsch. Und das ist ja dann daran gescheitert, dass man feststellte, dass man dort, also erst hieß es Denkmalschutz, dann gab es eine Begehung, man stellte fest, es gibt aber da schon so viele Antennen, käme es also nicht mehr drauf an. Und dann hieß es, ja, nee, geht nicht, weil diese Antennen, also das ist, die sind behördlich. Und dann welche Behörde? Ja, das dürfen wir leider nicht sagen. Es ist eine der Innensenatsverwaltung nachgeordnete Behörde.
Ah ja, okay, ja.
Ja, dann brauchen wir nicht mehr lange zu überlegen, wer da seine Antennen aufgespannt hat.
Ja, naja, klar.
Ja, es muss Polizei oder Verfassungsschutz sein. Ne? Anders kann es nicht sein.
Ja, Polizei, also ich meine, dann könnte man ja auch sagen, dass es die Polizei ist.
Ja, ja.
Wenn das jetzt irgendwie zum Tetranetz oder so gehört.
Genau, wenn
würde.
wenn man aber so überspezifisch ist, ist natürlich die andere Behörde.
Ja,
ne?
Ja.
Aber dann kann man sich nicht mehr auf irgendwas rausreden. Dann muss man sagen, ja gut, da kann man aber doch daneben auch noch den Freifunkrouter haben.
Ne? Ja, haben wir, ich meine, es wir haben ja auch im Wahlprogramm stehen, hatten wir damals schon, haben wir jetzt auch wieder im Landeswahlprogramm, dass wir das Freifunknetz ausbauen wollen.
Ja.
Das gab ja irgendwie jetzt das Bönig-WLAN.
Bönig ist der Staatssekretär im beim Regierenden Bürgerkanzlei.
Senatskanzlei, ja, genau. Das war ja auch so ein Projekt irgendwie, was uns die ganzen 5 Jahre in der Legislaturperiode begleitet hat, dass immer wieder angekündigt worden ist, bald kommt das flächendeckende WLAN und wir machen in jede Laterne, machen wir irgendwie so einen WLAN-Hotspot rein und es gibt dann in ganz Berlin überall WLAN, jetzt gibt es...
Ja, steht auch im Wahlprogramm 2011, dass man da ganz viel machen wollte, also die CDU zumindest, weil das ein wichtiger Faktor der Wirtschaftsförderung ist.
Ja.
Wer hat es verhindert?
Die CDU.
Ja, genau.
Nee, aber nicht nur, ich meine, das Problem war halt, dass Bönig eben nicht... SPD. Gesagt hatte, wir machen das zivilgesellschaftlich und demokratisch und arbeiten da irgendwie mit den Leuten zusammen, die einfach Ahnung davon haben, wie man stadtweite WLANs aufbaut, nämlich den Freifunkern, sondern er wollte ja einen kommerziellen Anbieter und da wurde dann ja letztlich diese Firma gefunden, die jetzt 100 Hotspots angeblich an den Start gebracht hat. Informierte Schätzung, wie viele tatsächlich laufen, ist 30 und das ist halt natürlich mit einer Stadt mit 3,5 Millionen Leuten tendenziell steigend eher nichts.
3,5 Millionen sind hier gemeldeten Einwohner, du musst ja denken, da sind ja nochmal Ungemeldete und natürlich ganz viele Touristen, die es besonders haben.
Ja, ja, das
die, für die macht man es ja,
ne? Ja.
Die kommen hier hin, haben eben keinen LTE-Vertrag und gehen davon aus, oh, ist ja klar, ich meine, ich bin in Maribor gewesen, 2009, in Maribor hatte ich flächendeckend WLAN in der Stadt. Da gehe ich natürlich davon aus, das ist in anderen Ländern auch so, insbesondere in der großen Internetmetropole, was wird immer gefaselt, nicht Silicon Valley, so einen ähnlichen Namen gibt es hier für Berlin.
Silicon Allee.
Ja, ja, Silicon Allee, wo wir uns gerade befinden.
Ja.
Das ist nämlich die Schönhauser Allee.
Ja, genau, die Schönhauser Allee hier.
Da sagt man sich doch.
Sind ja diese ganzen Podcasting-Startups sind ja hier beheimatet.
Genau. Ja. Und hier gibt es auch Freifunk. Also das ist, ja, und dann ist aber nichts plötzlich. Ne? Dann wird erst groß gefordert, auch im SPD-Programm, auch im CDU-Programm. Und dann macht man hinterher so eine Sache mit 100 Hotspots, von denen 30 funktionieren. Also das ist doch unmöglich. Ja, und
selbst wenn man davon ausgehen würde, dass diese 100 Hotspots funktionieren, also vielleicht können sich Leute schwierig diese Zahl 100 vorstellen. Ich habe mal zwei Karten nebeneinander gehalten, nämlich einmal die von diesem Commerz-WLAN. Und die Freifunkkarte. Und zwar von der, sag ich mal, Region, die mich natürlich interessiert, also so vom Schöneberger Norden, also
es gibt mehr
einmal rüber über Tempelhof, wo ja mein Wahlkreis ist, und dann über den südlichen Teil von Kreuzberg bis nach Kreuzköln, also Rixdorf Nord.
Ja.
Das ist so mein, sag mal so mein Haupt, Feld, wo ich mich bewege und wo sich natürlich auch viele andere Leute nur bewegen, da ist von diesem Commerz-WLAN ein einziger Hotspot in diesem ganzen Bereich. Im gleichen Bereich sind 180 Freifunknodes unterwegs. Ne? Und das sind eben auch teilweise wirklich welche, die zum Beispiel in Kreuzberg auf einem Kirchturm stehen und in 8 Richtungen strahlen. Also wirklich einen riesen Bereich abdecken.
Das ist wirklich schon toll. Also es reicht natürlich nicht, aber die Stadt, also das ist wirklich so peinlich. Also man kann es gar nicht fassen. Also wollte das ja vorhin sagen. Jetzt komme ich aus Maribor und denke, in Berlin ist das recht so. Und dann komme ich hier hin und habe hier kein WLAN. Aber das ist wirklich... Und dann kriegt man bei dem Commerz-WLAN, bei diesen 30 funktionierenden, kriegt man dann irgendwie eine halbe Stunde oder so. Ne? Das kann es ja wohl auch nicht sein.
Ja.
Gut, jetzt will ich auch nicht länger als eine halbe Stunde da vor so einer Tafel stehen, wo das dann ausgestrahlt wird. Angeblicher zum Beispiel am Brandenburger Tor, wenn ich da natürlich länger als 30 Minuten vor der amerikanischen Botschaft lagere, dann werden die mich wahrscheinlich auch abholen.
Gleich nach Guantanamo, wenn du also, noch die richtige Armbanduhr hast.
Naja.
Nee, aber das ist halt das eine, dass das einfach nicht funktioniert mal wieder. Eines der großen Fehl Fehlplanung, Fehlentscheidung, Versagen der großen Koalition. Aber auch da lag es mal wieder daran, dass man einfach nicht mit den Leuten, die Ahnung haben, geredet hat. Das ist ja auch so ein Punkt, was die Piraten sagen. Es gibt bei also ziemlich jedem Thema einfach Leute, die Ahnung haben. Warum sollte man nicht mal mit denen reden? Warum versucht man irgendwie auf Biegen und Brechen aus von ganz woanders her irgendeinen Kommerzanbieter zu holen, der irgendwie einen bunten Prospekt einmal auf der Messe in die Hand gedrückt hat, statt einfach mit den Leuten zu reden, die das in dieser Stadt seit 10 Jahren machen?
Ja gut, die große Koalition ist angetreten, beide Seiten auch mit dem Punkt Wirtschaftsförderung und insbesondere die Kreativwirtschaft und die IT-Wirtschaft sollten gefördert werden.
Ja, aber die Firma, und die dieses dann, Kommerzfehler macht, die ist ja noch nicht mehr aus Berlin. Die fördern eine Firma, die irgendwo in Süddeutschland sitzt. Also, das ist halt das Problem. Ja.
Gut, aber jetzt, damit endlich mal bessere Laune aufkommt, was hast du dir denn jetzt vorgenommen für mich? Ich meine, du müsst ja irgendwie jetzt als Kandidat irgendwie Ideen haben, die du umsetzen willst und was du jetzt machen willst. Und da denke ich, wird es uns hoffentlich besser gehen, wenn du uns die jetzt näher bringst.
Ich habe da dieses Programm gesetzt. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Ja,
übrigens in LaTeX.
Ja, mit natürlich. Der
Computer Modern.
Die Senatpartei. Nee, aber wir haben ja auf zwei Programmparteitagen jetzt ein sehr schönes Programm zusammengebaut. Das hat 72 Seiten.
Ja, leider nicht mit liquid-demokratischen Tools, was ich mir gewünscht hätte eigentlich.
Ja, das wäre ganz praktisch gewesen. Leider wurden die ja mal beide abgeschaltet.
Ja, unglaublich. Das ist
das noch, eine, weil es ja das andere gab und das andere, weil, das ist jetzt eine ganz lange Geschichte. Ja, da können wir nochmal einen extra Podcast machen.
Also das ist.
Wir haben ja eventuell bald sozusagen die silberne Kugel. Wir haben ja einen Kandidierenden zum Bundesvorsitzenden, der gesagt hat, wenn er Bundesvorsitzender wird, dann gibt es das Bundesliquid für alle und dann können die ganzen Gliederungen da einfach sozusagen ihre jeweiligen Gliederungsuntergruppen kriegen. Dann braucht es nur ein System und da ist dann Bundesebene, Landesebene, Region, Ortsverband, Bezirksverband, was auch immer, alles mit abgedeckt. Alles in einem System.
Aber ist das nicht so ein gigantisches, wie nannten die das immer? Ein gigantisches, eine gigantische Gesinnungsdatenbank?
Dazu hast du ja schon einen Podcast gemacht. Ja, okay. Das müsste Klabautercast Nummer 138 gewesen sein oder so.
Wir wissen das. Ja, es war kürzlich.
Ja, kürzlich nicht. Das,
das war war einer der letzten.
Ja, aber auch schon wieder anderthalb Jahre her jetzt.
Wieder einiges her. Ja,
naja, egal. Aber da kann man sich über das Thema Gesinnungsdatenbank nochmal informieren. Nein, aber auch, ich meine, wir haben auch mit klassischen Methoden, wir haben uns tatsächlich getroffen, wir haben Squads, die an Themen arbeiten, aber wir haben auch... In Berlin
klappt das ja noch ganz gut mit dem Treffen, weil man nicht so weit reisen muss.
Ja, das ist das Tolle in Berlin. Wir haben
trotzdem, ich hätte mich sehr viel mehr einbringen können, wenn es ein Online-Tool gegeben hätte, wie auch immer das geraten wäre. Denn ich meine, das Problem ist schon, dass ich halt nicht immer hier am Ort greifbar bin und niemand hat so viel Zeit, da zu allen Treffen zu gehen und kommen zum nächsten Treffen dann wieder ganz andere, dann das ist alles keine nachhaltige Art, Programm zu machen. Aber gut, es ist gemacht worden und das Ergebnis ist natürlich auch nicht schlecht. Man hat sich ja auch an der Vergangenheit orientiert und hat da durchaus auch Sachen übernommen.
Wir haben einerseits das Programm von 2011 natürlich weiterentwickelt, wir haben aber eben auch die Erfahrungen, die wir gemacht haben und die Punkte, wo wir gemerkt haben, dass einiges wirklich überhaupt nicht klappt, da sozusagen mit reingeschrieben. Also zum Beispiel ist gerade das mit dem Freifunk, weil einfach dieses Kommerz-WLAN kein Ersatz ist und wir einfach weiterhin der Meinung sind, wenn man ein vernünftiges stadtweites Netz haben will, dann mit einer Lösung, die technisch das ermöglicht. Also ich meine, Meshnetze sind einfach der Weg, wie man es hinkriegt, tatsächlich ein stadtweites WLAN hinzukriegen und nicht einfach nur überall irgendwie eine DSL-Leitung hinstellen und da einen Router dranhängen. Wir haben weiterhin gemerkt, dass das mit dem Mittagessen auch trotz Erhöhung der Subventionen und des Elternbeitrages immer noch nicht funktioniert. Ich habe mir auch Schulkantinen angeschaut und die verheerenden Zustände da, wo man echt froh ist, kein Schüler in Berlin gewesen zu sein, sage ich jetzt mal so. Ja,
das hört sich furchtbar an, was man da so hört.
Das haben wir mit ins Programm aufgenommen. Mhm. Weil bis gerade das mit der Viertelparität ist ja auch ein Thema, das die Piraten vorangetrieben haben an der TU, wo ja eine Abstimmung prinzipiell für die Viertelparität ausgegangen ist. Leider hat der vierte Vertreter eines Mitgliedes des Akademischen Senats abgestimmt, obwohl der dritte Vertreter auch da war. Also aus Formfehlern muss jetzt diese Abstimmung wiederholt werden. Aber es ist zumindest mal wieder eine Abstimmung für die Viertelparität gefallen an der TU, und für andere Hochschulen wollen wir das natürlich auch. Mhm. Im Rahmen natürlich der Selbstverwaltung. Ne? Es ist nicht so, als würde das Land jetzt per Ordo Mufti den Hochschulen irgendwelche Vorgaben machen sollen. Ne? Mhm. Aber wir wollen es auf jeden Fall fördern.
Genau, ja.
Und eben auch der Punkt, wir wollen, ich glaube, da sind wir auch die Einzigen, die das so deutlich sagen, wir wollen das Recht auf Stadt für alle. Das, und das heißt das eben auch zum Beispiel, dass es wichtig ist, dass es weiterhin Experimentierfelder gibt, dass es einfach auch die Möglichkeit gibt, jetzt komplett außerhalb von irgendwelchen kapitalistischen Verwertungsstrukturen einfach auch mal andere Formen des Zusammenlebens auszuprobieren. Und in Berlin ist das einfach was bald nicht mehr gegeben ist. Es gibt bald einfach keine besetzten Plätze mehr, keine Wagenplätze mehr, wo man einfach mal was ausprobieren kann.
Und ich meine, erhalten bleiben, klar.
Ja, und was ist gerade passiert beispielsweise, ist die Wagenburg Kanal, ehemaliger Schwarzer Kanal, war ja früher da, wo jetzt dieses Verdi, dieser Gewerkschaftspalast steht am Ostbahnhof, wurde dann verdrängt in die Michael-Kirch-Straße, da sollte dann jetzt irgendwie auch gebaut werden, dann wurden sie nach Neukölln verdrängt, so wirklich an den äußersten Stadtrand, und da werden sie jetzt gerade verdrängt, um da so ein Massenlager zu errichten. So eine Massenunterkunft in Schnellbauweise. Ja. Und das ist dann halt irgendwie genauso, wie das ja in der Rigaer Straße auch behauptet wurde. Da sind Leute, die machen echt tolle Arbeit mit Refugees, die empowern die ermöglichen ihnen tatsächlich autark zu leben. Ja, nicht ohne da irgendwie auf Sozialarbeiter und so Zeug angewiesen zu sein. Die bringen ihnen tatsächlich bei bestimmte Berufe. Also die haben eine Fahrradwerkstatt, die haben eine Medienwerkstatt, also Sachen. Die machen Filmfestivals und so. Und das soll jetzt alles komplett fallen, damit man einfach nur irgendwelche Container hinstellt, in die man Menschen wie in so einem Hochregallager einlagern kann. Das ist einfach sowas von unvorstellbar. Und gleichzeitig geht eben auch dieses autonome Experimentierfeld, wo man einfach, ich meine, das ist nie die Mehrheit, die Bock hat, irgendwie in sowas zu wohnen. Die meisten Leute wollen ja irgendwie alleine irgendwie in einer Wohnung wohnen und einfach in Ruhe gelassen werden. Aber es gibt eben auch Leute, die sich tatsächlich auf solche Experimente einlassen, die einfach auch gemeinsam Sachen entwickeln wollen. Und wenn sie dazu gar keinen Platz haben, gar keine Möglichkeit haben, dann geht einfach dieser Stadt viel mehr verloren, als wenn man vielleicht jetzt irgendwie nicht Wirtschaftsförderungsgelder irgendwie ausschüttet.
Ja, nee, sicher, auf jeden Fall. Also da ist, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und auch wirklich ein gewisser Alleinstellungspunkt.
Ja, sonst sagt niemand beispielsweise die Berliner Linie abschaffen. Das steht bei uns im Programm.
Ja.
Oder auch dass selbstbestimmtes Wohnen in Wagenburgen in standbesetzten Häusern, Genossenschaften oder alternativen Wohnprojekten ist vom Land zu fördern. Das sagt so direkt auch sonst niemand.
Ja.
Integratives Wohnen. Also jetzt nicht alles getrennt. Genau. Oder wir haben ja zum Beispiel uns auch sehr für das Haus der Statistik eingesetzt, wo es ja darum geht, dieses leerstehende Bürogebäude jetzt nicht wieder zu einem Behördengebäude zu machen, wo dann wieder eine Behörde einzieht, wo dann auch wieder Leute irgendwie wohnen müssen und den Wohnungsmarkt noch mehr bedrängen, sondern wir haben gesagt, wir wollen, dass da Studierende wohnen, die momentan sehr große Probleme haben, Wohnungen zu finden, dass da Geflüchtete wohnen können, damit die auch mal endlich irgendwie aus den Hangars rauskommen können, wo sie ja gerade gelagert werden. Von Wohnen kann man da ja wirklich nicht sprechen. Und wir wollen eben auch, dass das integriert wird mit Ateliers, mit Kunst, mit Musik, mit dass da einfach auch, dass man nicht einfach irgendwie sagt, hier ist Wohnen, hier ist die Oper und dazwischen ist eine möglichst breite Straße, sondern dass das einfach auch ineinander greifen kann.
Ich muss natürlich als Moderator auch kritische Fragen stellen.
Bitte.
Ich habe gelesen im Wahlprogramm, es soll mehr Polizei geben. Ja. Wie piratisch ist das denn?
Naja, es ist natürlich schon, gerade an so Orten wie dem Alexanderplatz und so, wo man über die Ausweitung der Videoüberwachung redet, wo man auch Situationen hat, wo Polizei überfordert ist einfach, wo es zu Gewalttaten kommt. Da sagen wir natürlich jetzt nicht Polizei noch weiter abbauen oder für irgendwelchen Quatsch einsetzen, sondern einfach Präsenz zeigen, da sein, ansprechbar sein. Das ist besser als jede Videoüberwachung.
Richtig, genau. Ja, das ist der Punkt. Man hätte das im Wahlprogramm schöner formulieren können, damit das deutlicher wird. Also einfach nur mehr Stellen für die Polizei fahren, da muss man eben wirklich erläutern, dass das eben
statt. Ja, das ist jetzt ein Satz aus, statt,
ja, trotzdem
aus zwei Seiten im Wahlprogramm.
Trotzdem ist das mir eben aufgefallen. Also wenn man in der Diskussion war, auf dem Parteitag und so und das alles mitbekommen hat, dann versteht man das natürlich. Deshalb war ich ja für deine Erklärung jetzt auch ganz dankbar. Wenn man erstmal nur liest, mehr Polizisten, dann denkt man sich, oh nee, also das ist jetzt vielleicht doch nicht so die hohe Priorität bei den ganzen Problemen, die da sind.
Ja.
Mehr Schulen, mehr Lehrer, okay. Oh.
Ich sage jetzt auch mal so, vielleicht haben wir in Berlin auch gar nicht unbedingt so wenig Polizei, sondern die Polizei, die da ist, die muss halt irgendwie ständig Razzien im Görlitzer Park machen, um da irgendwelchen Leuten auf die Nerven zu gehen, die stehen dann in der Rigaer Straße rum und hindern die Leute daran,
dann
irgendwie Wasserflaschen mit nach Hause zu nehmen. Ach, und
das
solche
hatten
Sachen.
Schon im letzten Podcast da, ich habe ja gesagt, Frank Underwood, nein, Frank Henkel orientiert sich auch an Rudy Giuliani. Von dem stammt die sogenannte Null-Toleranz-Strategie.
Ja.
Das ist, hat schon
komplett
in New York nicht funktioniert und hat in Berlin noch weniger funktioniert. Und dann wegen des großen Misserfolgs haben sie es dann auch noch versucht auszuweiten. Naja, gut, müssen wir nicht vertiefen.
Aber dann kam ja Bloomberg und alles wird besser. Also zumindest in New York.
Letztes Mal nicht wiederholen.
Ja, gut.
ICC?
ICC?
Ja.
Ja, da wollen wir zumindest mal die Zahlen.
Ja, genau. Ja, das ist
nämlich
auch der Punkt.
Es wird da irgendwie ewig drum hin und her diskutiert.
Also kurz für die Auswärtigen, das ist das Internationale Kongresszentrum.
Ja.
Das ist völlig unklar, was da passiert. Da gibt es immer Leute, die sagen, ja, das muss jetzt saniert werden. Andere sagen, ja, da muss eine Bibliothek rein. Wieder andere sagen, ja, da müssen Flüchtlinge rein. Und dann sagen wieder
momentan
andere,
sind da ja Flüchtlinge
es
drin.
Es muss ja neu, ja, es muss alles schick
und neu. Das sind, glaube ich, auch die teuersten Flüchtlingsunterkünfte gerade, die es gibt.
Leute, die sagen, alles abreißen. Aber, und das ist eben der Punkt, nichts Genaues weiß man nicht. Also das ist einfach, es geistern da immer so Zahlen durch die Gegend.
Ja.
Also völlig intransparent. Und das ist halt, da müsste man auch, also es ist eine der vielen sich anbahnenden Skandale.
Es ist ja in den 5 Jahren nicht geschafft worden, da irgendwie bei dem ICC eine Lösung zu finden.
Ja.
Wir haben ja.
Ja, Lösungen, da werden zwar immer viele ins Gespräch gebracht, auch von der CDU, die sie dann hinterher nicht umsetzen. Also, naja.
Also beim ICC, das war ja damals so die Antwort auf den Palast der Republik.
Ja.
Und beim Palast der Republik war es ja relativ einfach, einfach zu sagen, okay, wir reißen das Ding ab, so. Oder erst.
Hätte man anders machen können.
Erst machen wir die Asbestsanierung und dann reißen wir es ab.
Ja. Das war.
Beim ICC hat man jetzt immer noch keine Asbestsanierung gemacht und abgerissen hat man es auch noch nicht. Es steht da rum, es kostet sehr viel Geld, das Ganze am Laufen zu halten. Und momentan werden da halt auch in dafür überhaupt nicht geeigneten Räume einfach auch wieder Flüchtlinge eingelagert.
Ja, genau, genau. Nein, also ich meine, das auch das Palast der Republik, das war wirklich komplett irrational, das so zu machen. Und da jetzt dieses Stadtschloss hinzubauen. Und jetzt steuert man ICC wieder in so eine irrationale Richtung, ne? Und das ist eigentlich nicht gut.
Ja. Ja, leider. Aber gut, wir fordern auf jeden Fall mal die ganzen Gutachten, die dazu erstellt worden sind und auch noch erstellt werden, einfach mal offen zu legen, so das hatten wir ja vorhin auch schon angesprochen, Leute einfach eine Möglichkeit haben, sich tatsächlich mal mit den einzelnen Gutachten auseinanderzusetzen, mit was für Zahlen rechnen die, wo kommen die überhaupt her, wie geraten sind die oder was haben die vielleicht auch teilweise für einen echten Bezug zu irgendwelchen Fakten.
Ja.
Und dann kann man sich halt eine Meinung bilden, ob es Sinn macht, das Gebäude stehen zu lassen, abzureißen oder einfach die günstigste Lösung wäre ja scheinbar irgendwie es einfach außer Betrieb zu setzen, abzusichern, dass es nicht zusammenkracht und den Schlüssel wegzuschmeißen, sage ich mal.
Ja.
Wobei dann das Problem eben auch nicht gelöst wäre, sondern in die Zukunft verschoben. Aber das haben wir auch beim Atommüll sehr gut hingekriegt, Probleme zu schaffen für die nächsten Tausenden von Jahren.
Aber das dann weiter aufzuschieben, das ist eigentlich so genau die Linie, ich habe beinahe gesagt, die Berliner Linie. Also das ist, das kriegt auch noch die GroKo hin. Ja, Tempelhofer Feld.
Ja, Tempelhofer Feld gab es ein Bürgergesetz und das ein Volksgesetz und das wollen wir natürlich so weiterhin auch erhalten wissen. Also, dass man da jetzt anfängt, dass also anderthalb Jahre nach seinem Beschluss durch Volksentscheid gleich wieder anzuknabbern, wie das die SPD ja gemacht hat, ist halt eine Katastrophe. Also das geht halt einfach gar nicht. Vor allem mit so einer völlig abstrusen Begründung auch. Die Menschen, die da jetzt gerade in den Hangars wohnen, die haben es echt von allen am schlechtesten. Ja. Und um da noch mehr Leute reinzufärchen, dann ein Volksgesetz irgendwie ändern müssen, das war halt durchschaubar, das war verlogen und das war eklig. Also
ganz schlimm. Ja, BER.
Ja, BER.
Ja, was soll werden? Ja. Ja, das ist halt eine interessante Frage, auch deshalb, weil im Wahlprogramm von der CDU und SPD aus dem Jahr 2011, da wird ja immer davon ausgegangen, dass der BER jetzt die Eröffnung unmittelbar bevorsteht, beziehungsweise er praktisch schon eröffnet ist. So wird das ja dargestellt und dann macht man sich da Gedanken über die Anbindung und sonst was alles und sie muss noch besser werden.
Weil er jetzt gerade Wahlkampf ist, gab es jetzt keine Verschiebung mehr. Die kommt dann ja erst nach der Wahl. Genau. Das haben wir ja gelernt und wahrscheinlich wird dann angekündigt, die Eröffnung ist 2018. 2017 wird dann angekündigt, die Eröffnung ist 2019. Das kann man dann eigentlich beliebig weiterführen. Unsere Position war ja, also die Großteil der Piraten hatte ja die Position, wir müssen uns da eher mal Gedanken über ein Nachnutzungskonzept machen, weil es nicht wahrscheinlich ist, dass dieses Ding jemals als Flughafen funktionieren kann. Selbst wenn es vielleicht irgendwann fertig wird, wird es niemals kostendeckend arbeiten können.
Vor allen Dingen ist der Flughafen vornherein zu klein. Man muss also jetzt mal schon mal über den nächsten Flughafen nachdenken.
Ja, aber die Frage ist halt, wenn wir eh über einen neuen Flughafen nachdenken, müssen wir dann irgendwie weiterhin jeden Tag eine Million in dieser Ruine versenken?
Ja, ja.
Oder könnte man nicht sagen, was zum Beispiel Berlin ja wirklich fehlt, sind Kongressflächen?
Mhm.
Hätte man nicht eigentlich schon, als klar war, dass das mit dem Flughafen nichts wird, auf absehbare Zeit, weil er wirklich komplett falsch gebaut worden ist, sich überlegen können, ob man das nicht irgendwie sinnvoll nutzen kann?
Rationale Politik, was forderst du hier ein? Das hat es doch in Berlin selten.
Wenn das überhaupt. Stimmt, aber also sagen wir mal so,
bis
1990 war das ja auch okay, dass die Politik in Berlin höchst irrational war, weil das war ja das Schaufenster des Westens, da konnte man ja das Geld beliebig verbrennen, aber diese Zeit ist nun mal jetzt vorbei.
Na, interessanterweise, und das hat ja nun auch der Untersuchungsausschuss gezeigt, interessanterweise haben ja es Leute geschafft, noch nach der Wende erstmal so richtig abzusahnen. Ich meine, diese ganze Geschichte mit der Verlagerung des Bauplatzes von der einen Seite auf die andere Seite und so, das hat ja nun wirklich, also da gab es ja Immobilienspekulationen und sowas
anderes. Ja, da haben sich auch viele der damals an der Entscheidung betroffenen Politiker gesund gestoßen, sage ich mal, finanziell.
Ja.
Mit Insider-Informationen.
Ja, genau. Was eigentlich war, na gut, ist an der Börse verboten, sonst eben nicht.
Nö, als Politiker darf man das wirklich.
Das ist schon.
Aber sowas kann man natürlich auch nur als Koalitionspolitiker, weil als Oppositionspolitiker, haben wir ja vorhin auch schon geklärt, weiß man das ja nicht. Da hat man ja keine Insider-Informationen.
Genau. Obwohl sich ja damals irgendwie auch, also über die, da war ja, dann, als das losging mit der Planung, war ja, glaube ich, CDU-FDP, ne, mit Diepken. Das war ja, und also haben sich ja, gut, das kam natürlich dadurch auch, dass die gewechselt haben, dann war Momper und wieder Diepken und ne, dass natürlich dann alle irgendwie was wussten und dann entsprechend alles ausgeweitet haben.
Ja, aber eigentlich war ja Spremberg gesetzt. Ich habe ja auch alte Tagesschau-Sendungen mal angeschaut. Spremberg war eigentlich gesetzt, aber dann haben wir halt manche gemerkt.
Sperenberg.
Ja. Spremberg? Warum habe ich Spremberg gesagt? Gibt es auch, ne?
Ja.
Egal. Also, was ich ja immer für eine schöne Lösung gehalten habe, das predige ich auch schon seit 2012, eigentlich wäre ein optimaler Ort für einen norddeutschen Flughafen, also für einen Flughafen wirklich für den ganzen norddeutschen Raum, wäre eigentlich in Parchim.
Ja, ja, also das wäre irgendwo zwischen Hamburg und Berlin, das wäre eine Möglichkeit.
Und da sollte ja ohnehin der Transrapid vorbeifahren.
Ja, ja, das wären alles zukunftsweisende Planungen gewesen. Das hat man natürlich dann nicht umgesetzt. Aber es gäbe auch noch andere Alternativen. Also es gäbe natürlich auch noch die Möglichkeit, dass man jetzt europäisch denkt. Gut, ist im Moment da mit den Problemen mit dem Regierungswechsel in Polen vielleicht ein bisschen schwierig, aber man könnte auch nochmal dran denken, dass man vielleicht da so einen Drehkreis schafft zwischen also Polen, Tschechien und Deutschland da irgendwo. Denn ich meine, das Problem im Flugverkehr ist ja schon, dass man das am besten irgendwo hinmacht, wo gar nicht so viele Leute sind und dass man natürlich auch irgendwie dann dadurch eben so eine vernachlässigte Region fördert. Und da denke ich, in Schlesien wäre auch nicht schlecht. Und mit dem Transrapid ist das ja alles kein Akt. Und damit auch mit der schnellen Eisenbahnanbindung ist das alles kein Akt.
Ja.
Dann kann man, wie Stoiber immer so sagt, da kann man gleich am Berliner Hauptbahnhof einchecken. Da ist nicht der Platz dafür, aber und dann ist man
schon im Flugzeug. Der Hauptbahnhof, den könnte man ja auch mal fertig bauen.
Ja, das wäre allerdings auch nochmal so richtig. Naja, gut. Das ist Berlin. Ne?
Ja, ja. Also ich meine, die Teile liegen ja alle sozusagen immer noch im Lager in den S-Bahnbögen unter der Janowitzbrücke. Die müsste man da nochmal ausmotten und einfach einbauen. Da müsste man am Berliner Hauptbahnhof nicht immer im Regen stehen.
Ja, genau. Ja, dein spezielles Thema ist ja auch
Agrikultur.
Da wollte ich auch drauf kommen, aber ich wollte erst das Spiel. Aber dann ziehen wir jetzt die Agrikultur vor. Was hast du vor in der Landwirtschaft?
Ja, ich will, dass Berlin sich immer wieder um die Landwirtschaftspolitik kümmert.
Ja, das tut Berlin nicht, genau.
Ja, momentan haben wir einfach keine Landwirtschaftspolitik.
Weil es ja auch nicht viel Landwirtschaft gibt in Berlin.
Ja, Moment.
Ja, 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 ich weiß.
Die Stadt Berlin hatte ja historisch immer riesige Stadtgüter in Brandenburg, die tatsächlich der Berliner Landwirtschaftspolitik unterworfen waren. Mhm. Und natürlich gibt es auch in Berlin Landwirtschaft und es gibt in Berlin auch immer mehr Landwirtschaft, weil ja gerade so Themen wie Urban Gardening oder Dachgärten oder Permakultur und so dazu führen, dass man eben Landwirtschaft nicht mehr nur, wie man das in den 60er, 70er, 80er Jahren gedacht hat, nur auf riesigen Flächen machen kann, wo man dann mit dem GPS-gesteuerten Großtraktor automatisch drüber fahren kann, stundenlang und da Roundup von Monsanto versprühen oder so, sondern Landwirtschaft wird nachhaltiger, wird flexibler, wird kleinteiliger, wird partizipativer, demokratischer und Berlin hat sich da komplett ausgeklinkt, weil Berlin Anfang der Nullziger, wie dieses Jahrzehnt, glaube ich, heißt.
Die Nullziger, genau.
Anfang der Nullziger die komplette Landwirtschaftspolitik per Staatsvertrag an Brandenburg abgegeben hat.
Ja.
Und das war ein ganz großer Fehler.
Also nicht die Landwirtschaft, sondern die Landwirtschaftspolitik.
Ja, nee, aber auch die Berliner Stadtgüter, die werden auch.
Ja, das gehörte, das war ja ein Paket, ne?
Ja, also die werden auch jetzt von Brandenburg aus verwaltet. Ja, deswegen kann es Berlin auch nicht einfach sagen, ja, wir wollen aber, dass auf unseren Stadtgütern nachhaltige ökologische Landwirtschaft passiert, weil da hat man jetzt einfach gar kein Mitspracherecht mehr. Und deswegen sagen wir, Berlin muss seine Landwirtschaftspolitik wieder selber machen und zwar für die Stadt, für die ganzen, wie gesagt, neuartigen, kleinteiligen Landwirtschafts.
Das wäre auch ein unheimliches Potenzial. Also man könnte da wirklich viel machen, weil man für diese neue Art der Landwirtschaft, also wenn man eine neue, wenn man tatsächlich dann wieder eine neue Behörde einrichtet, könnte man sich wirklich einmal auf diese Sachen konzentrieren und natürlich auch die Güter, die müssten natürlich dann auch wieder, also müsste ein neuer Staat.
Ja, und vor allem ist ja das, was Brandenburg als Landwirtschaftspolitik macht, das genaue Gegenteil. Genau. Brandenburg ist wie kein anderes Land, das Land der riesigen Monokulturen.
Steht ja auch im Programm. Es gibt ja noch andere Methoden, dass man eben auch Einfluss nimmt dann wieder auf Brandenburg, dass es dann nicht, dass es dann eine bessere Landwirtschaftspolitik insgesamt gibt für Berlin. Das ist ja nun auch, wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja.
Also ich meine, solange wir es nicht schaffen zu sagen, was wirklich sinnvoll wäre, wäre natürlich irgendwann die Länderfusion hinzukriegen. Aber bis dahin können wir nicht Ich meine, an vielen Stellen wird natürlich zwischen Berlin und Brandenburg sinnvoll zusammengearbeitet. Das, was weiß ich, das gemeinsame Justizprüfungsamt oder so, ne? Das müssen natürlich die beiden Länder nicht jeweils einzeln machen. Aber in einem Punkt, wo wirklich die Vorstellungen so unendlich weit auseinander liegen wie in der Landwirtschaftspolitik, funktioniert halt diese Zusammenarbeit einfach nicht.
Ja, genau. Ja, aber dein eigentliches Lieblingsthema, auf was ich kommen wollte. Ich bin
gespannt, was mein eigentliches Lieblingsthema ist.
Ja, ich dachte Legalisierung.
Ja.
Legalisierung
das mit den Drogen.
Cannabis und so und Eigenanbau und so.
Ja. Ja, wir reden ja tatsächlich nicht jetzt irgendwie von bestimmten Substanzen. Das machen Piraten ja grundsätzlich nicht.
Ja.
Also,
naja, ich habe jetzt nur das, weil ja. tatsächlich Cannabis-Legalisierung im Wahlprogramm steht. Das habe ich gesagt.
Oh. Ja.
Also nicht, das ist klar.
Das steht ja sogar an verschiedenen Stellen, weil das auch was Wichtiges bei uns ist. Nee, aber grundsätzlich verfolgen wir einen komplett anderen Ansatz. Ja. Und da sind wir auch wieder mal die Einzigen. Wir sind der Meinung, dass eine Prohibition von irgendwelchen Substanzen einfach nichts bringt. Mhm. So, der Krieg gegen die Drogen ist gescheitert, auch wenn Senator Henkel seinen kleinen Mini-Drogenkrieg in Berlin hier gerne weiterführt. Und das verfassungswidrig, das haben wir ja auch schon gesagt, indem er da sozusagen Konsumenten bestrafen lässt, was ja schon 1997 das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, was nicht geht. Aber wir wollen davon komplett weg. Wir wollen natürlich eben, dass den kriminellen Strukturen, die momentan sich um die Drogenversorgung kümmern, das Geschäft entziehen. Wir wollen die Verbraucherinnen und Verbraucher schützen, indem wir ihnen eben die Möglichkeit geben, ihre Drogen, die sie nun mal nehmen und kaufen, auch in rein und in nicht gestreckt und nicht verpanscht und nicht in völlig unklarer Wirkstoffmenge einfach erwerben zu können. Mhm. Und wir wollen natürlich auch eben vernünftige Prävention bieten können. Mhm. Und Prävention funktioniert genau in dem Moment nicht, wenn einfach sozusagen ständig dieses Strafverfolgungs-Damoklesschwert da hängt. Wenn ich damit rechnen muss, wenn ich tatsächlich ein Cannabis-Problem hätte und damit zu einer Drogenberatungsstelle gehe, erstmal unklar ist, ob ich dann nicht irgendwie als allererstes mal meinen Führerschein abgeben muss.
Ja.
Oder
ja.
so.
Ja. Na? Na, das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Ja.
Und das ist so der Hauptinhaltspunkt unserer Suchtpolitik, die wir eben nicht Drogenpolitik nennen, sondern Suchtpolitik.
Ja, obwohl ich inzwischen auch meine, ich war ja damals auch sehr dafür, dass man das umnennt, inzwischen denke ich, dass es doch ganz gut ist, es doch Drogenpolitik zu nennen. Nicht alle Leute, die Drogen konsumieren, sind auch gleich süchtig.
Nee, aber also Leute, die Beispiel, nicht süchtig sind, haben ja auch kein Problem und dem muss man ja auch nicht helfen.
Doch, die haben das Problem, dass außer Alkohol alle Drogen verboten sind.
Ja.
Weniger. Das kann es ja auch nicht sein.
Nee, aber genau das wollen wir ja eben gerade nicht. Das ist ja der Punkt.
Ja. Also deshalb gibt es auch so eine Art der Drogenpolitik. Die Drogen müssen frei sein. Und zwar wirklich möglichst viele. Natürlich sollte das, gibt es immer noch Jugendschutz und Information muss da sein, dass die Leute.
Ja, gerade gibt es dann, gerade dann wäre ja Jugendschutz erst möglich, weil der Dealer im Park fragt jetzt nicht nach dem Ausweis.
Genau. Das ist genau der Punkt. Also eigentlich ist eine vernünftige Drogenpolitik, und jetzt sage ich halt Drogenpolitik, dann auch eine Art von Jugendschutz, beziehungsweise gut, klar, man kann auch sagen, Suchtpräventionspolitik oder so, dass es gar nicht dazu kommt. Ja. Gut, andere Punkte, einer, der mir am Herzen liegt, weil ich ja immer noch nicht meinen internationalen Führerschein habe, also E-Government, beziehungsweise da Veränderungen in der Verwaltung, denn das wäre wirklich sowas von einfach. Und ich meine, die Bürgerämter würden doch aufatmen, ich mit meinem internationalen Führerschein, warum muss ich da zum Amt? Na? Also ich meine, das wäre doch, kann man doch machen, 2-3 Klicks, man lädt das Bild hoch. Und dann kommt der Führerschein zu mir nach Hause.
Ja.
Oder muss vielleicht nicht nach Hause kommen, ich kann es nicht irgendwo abholen beim Pförtner. Also das ist doch...
Wir haben ja inzwischen diesen E-Perso, ne?
Ja, genau, E-Perso.
Der all diese Möglichkeiten eröffnet und
ich gehe dann dahin und, ja. Oder ich brauche gar nicht dahin. Ich habe zu Hause so ein Gerät, mit dem ich dann auch meine Geheimnummer da eingeben kann. Das heißt, ich könnte das wirklich von zu Hause bestellen und es könnte praktisch voll automatisiert ablaufen.
Ja, ein Kumpel wollte letztens ein Führungszeugnis. Das ist ja wahrscheinlich ein relativ ähnliches Problem.
Ja, ist auch ein Problem, was automatisch ablaufen kann.
Und der wollte eben dann nicht irgendwie 5 Monate warten auf einen Termin beim Bürgeramt, sondern der wollte das halt über sein E-Perso online machen. Mhm. Hat sich deswegen von mir so ein Smartkartenleser ausgeliehen.
Ja. Aber noch nie benutzt, weil es keine Anwendungsszenarien
gibt. Ja, und dann kommt das Lustige. Ne? Er hatte gerade einen frischen Personalausweis. Mhm. Den hatte er tatsächlich irgendwie beim Bürgeramt sich abgeholt. Und dann haben wir festgestellt, dass da diese ganzen Selbstbedienungsfunktionen, wo dann auf der Seite von Berlin steht, Führungszeugnis, das können Sie hier mit Ihrem E-Perso beantragen. Da war diese Funktion gar nicht aktiviert. Mhm. So, der hat einen frischen Personalausweis, wo eigentlich die Webseite der Berliner, also Webseite hier von den Ordnungsbehörden sagt, damit können Sie das machen. Diese Funktion war aber auf diesem Personalausweis gerade erst frisch ausgestellt von Berlin nicht aktiviert, weil da einfach auch wieder, weiß ich nicht.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe eigentlich alles aktivieren lassen, aber vielleicht ist es ja auch nicht erfolgt. Aber das sind so Sachen, wo man dann wirklich denkt, ach, das kann doch alles gar nicht wahr sein.
Ja, aber es ist ja auch schwierig. Ich meine, wir haben das Signaturgesetz seit so langer Zeit und ich sehe auf jedem behördlichen Brief immer der Hinweis, Achtung, bitte schicken Sie uns keine offiziellen Dokumente mit Schriftformerfordernis per E-Mail. Das können wir nicht. Mhm. So. Und das, obwohl seit inzwischen, wie lange ist es jetzt her? 13 Jahren mindestens im bürgerlichen Gesetzbuch steht, Schriftformerfordernis kann auch erfüllt werden durch qualifiziert signierte E-Mails. Mhm. Mhm. Aber die Verwaltung setzt das einfach nicht um und deswegen muss man dann halt hingehen oder oder einen Einschreiben schicken oder weiß ich nicht, Keilschrift auf Tontafeln oder so, weil die Verwaltung sich da einfach der modernen Welt irgendwie entgegensetzt.
Genau, ja, nee, das ist wirklich unmöglich. Also da muss ich.
Ja gut, aber man kann sie natürlich auch, wie gesagt, verstehen, weil wenn sie mit dem Tagesgeschäft schon nicht hinterherkommen, wer will denn auch die Möglichkeit haben, sich mit sowas auseinanderzusetzen?
Mhm. Ja.
Aber letztlich machen sie sich damit ja die Arbeit, die sie dann vielleicht nicht hätten, wenn die Leute sich einfach ihr Führungszeugnis und den internationalen Führerschein einfach alle online beantragen würden.
Ja, ja, klar.
Ne? Also da müsste man einfach erstmal die Behörden in die Lage versetzen, dass sie wirklich diese Möglichkeiten schaffen. Mhm. Ja, und dann wird natürlich die Arbeit auch wieder runtergehen. aber man kann sich nicht irgendwie, man kann sich ja nicht irgendwie funktionieren sparen. Oder?
Ja. Das wird aber gerade in Berlin gemacht.
Ja, das man kann ja dann sparen, wenn es funktioniert, aber man kann nicht sparen, wenn es nicht funktioniert.
Naja, das ist wirklich schlimm. Ja. Ja, Verfassungsschutz.
Ja, weg damit.
Weg damit.
Ja. Genau,
steht hier auch drin.
Auch das ist natürlich ein Vorschlag, den ich weiß nicht, inwieweit das bei der Linken Konsens ist. Hakan Tasch ist dafür, den abzuschaffen. Ich weiß nicht, ob das bei ihm Parteimeinung ist. Bei uns ist es Parteimeinung, deswegen steht es auch im Programm drin. Mhm. Nämlich, dass eine Organisation, die erstmal terroristische Strukturen finanziell unterstützt, dafür ist der Berliner Verfassungsschutz ja relativ bekannt geworden. Mhm. Und dann, wenn er dabei auffliegt, die entsprechenden Akten vernichtet, auch dafür ist der Berliner Verfassungsschutz ja bekannt geworden. Und wir hatten dazu keinen Untersuchungsausschuss, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, die ja Untersuchungsausschüsse gemacht haben, die alle festgestellt haben, dass ihre Verfassungsschutzbehörden komplett versagt haben. Mhm. Ja, wir sagen einfach, auch ein reformierter Verfassungsschutz ist eine Geheimdienstorganisation, die es eigentlich in demokratisch verfassten Staaten nicht geben darf. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass auch in Berlin der Verfassungsschutz abgeschafft wird.
Ja, ich habe eine ausführliche Sendung zum Thema Geheimdienste gemacht im Klamottercast, wo Pavel Mayer, der auch in den entsprechenden Ausschüssen drin ist.
Pavel hat ja noch eine Meinung, die von der Parteimeinung etwas abweicht.
Und da sagt er ja noch ein bisschen was anderes. Also wie gesagt, das kann ich auch nochmal empfehlen, um auch noch andere Meinungen zu hören.
Aber deswegen war es ja auch wichtig, dass wir diesen Punkt im Programm auch klären, damit man nicht beim nächsten Mal wieder sagen kann, ja, habe ich eine andere Meinung.
Ja, klar, nee, ist jetzt im Programm und es ist, glaube ich, auch vernünftig, dass es im Programm ist, denn dann ist Klarheit, wofür die Piratenpartei steht. Und ich meine, der Verfassungsschutz hat sich ja auch seither nicht gerade mit Ruhm bekleckert, sondern es ist eigentlich alles noch schlimmer geworden. Von daher.
Ja. Und jetzt wird gerade gefordert, das fand ich ja auch irgendwie so ein Bonmot, die Mehrheit der Deutschen ist inzwischen der Meinung, man sollte doch die AfD vom Verfassungsschutz überwachen lassen. Mhm. Und was es heißt, das kann man sehr gut sehen an der NPD, mhm. wo ja das NPD-Verbotsverfahren eigentlich deswegen gescheitert ist, weil sich herausgestellt hat, dass in der NPD eigentlich vor allem noch V-Leute vom Verfassungsschutz aktiv sind.
Ja.
Und man von daher gar nicht weiß, ob die Partei ohne die Beteiligung von den Verfassungsschutzbehörden überhaupt verfassungswidrig wäre. Mhm. Es könnte ja mhm. sein, dass sie nur deswegen verfassungswidrig sind, weil der Verfassungsschutz da entsprechend Leute reingesetzt hat.
Naja.
Ne?
Naja. Ja, das ist eigentlich der Punkt, was auch in die Logik passt, dass man den Verfassungsschutz nicht braucht. Weil natürlich die Dinge, also der Weg, sich jetzt Informationen zu verschaffen, ist ja tatsächlich immer übers Internet. Und der Verfassungsschutz, also ich meine, wenn er nicht operativ tätig ist, macht das übers Internet. Und wenn er operativ tätig ist, dann macht er halt solche Geschichten mit ja. V-Leuten. Und das ist halt brandgefährlich, weil man dann eben plötzlich. Ja,
die Geheimdienste haben ja immer verschiedene Informationsquellen, ne? Und Open Source Intelligence, okay, das könnte man auch, was weiß ich, bei der Senatskanzlei irgendwie anliedern, irgendwie ein paar Leute, die da die Zeitung lesen und auf Facebook klicken und da irgendwie Berichte schreiben, das wäre jetzt kein Problem. SIGINT ist ein großes Problem, dagegen sind wir ja komplett gegen die Überwachung von Kommunikation und HUMINT, das ist tatsächlich genau das, dass man dann plötzlich feststellt,
nicht alle Hörer kennen diese
Human Intelligence, das ist das, was wir von V-Leuten bezeichnen. V-Leute, dass, genau. Dass man
dann gibt es halt
Leute in Terrororganisationen in verfassungsfeindlichen Parteien platziert, eigentlich mit der Begründung, dass man diese Organisationen damit ausforschen überwachen möchte.
Ja. Genau. Und dann werden die überwachen, aber gleichzeitig da aktiv und organisieren.
Ja, und es gab ja dann jetzt auch gerade wieder verschiedene Vorstöße, dass es dann auch okay ist, wenn diese Leute dann tatsächlich auch Straftaten begehen, damit sie nicht auffliegen, weil wenn man irgendwie dann in so einer Gruppe zusammensteht und 11 Leute prügeln irgendwie auf den Asylbewerber ein und einer sagt, nö, mach ich nicht mit, könnte man ja auf den Verdacht kommen, das könnte ja jetzt irgendwie ein Spitzel sein, also müssen jetzt die Spitze dann mitprügeln dürfen, damit sie nicht auffliegen. Und letztlich zeigt sich dann eben, dass einfach, also zum Beispiel der NSU ohne die Unterstützung durch Verfassungsschutzorgane gar nicht möglich gewesen wäre. Dass die RAF letztlich auch ohne die Unterstützung von Verfassungsschutzorganisationen auch nicht möglich gewesen. Die RAF hätte keine Waffen gehabt, hätte keinen Sprengstoff gehabt, hätte das nicht der Berliner Verfassungsschutz ihnen in Gestalt von Peter Urban direkt frei Haus geliefert.
Ja.
Und so weiter und so weiter. Und es kann ja nicht sein, dass der Staat behauptet, man müsste nur Informationen sammeln, aber letztlich die ganzen Strukturen, gegen die man vorgibt zu kämpfen, also verfassungsfeindliche Strukturen, oder auch kriminelle Organisationen, terroristische Organisationen, dass man die überhaupt erst ermöglicht.
Mhm.
Das ist nicht die Aufgabe eines Staates. Und es ist auch nicht die Aufgabe eines Staates, dann sozusagen, wenn man sowas macht, an die Schulen zu gehen und dann auch noch da Kinder zu brainwashen.
Mhm.
Deswegen auch, dass der Verfassungsschutz immer mehr sozusagen in Schulen geht und da Vorträge hält und so.
Mhm.
Natürlich haben auch die ein Nachwuchsproblem, aber trotzdem, genauso wie bei der Bundeswehr, kann es nicht dann so enden, dass sie irgendwie unsere noch beeinflussbaren Schülerinnen und Schüler brainwashen.
Mhm. Mhm. Ja, wir haben jetzt leider nicht so viel Zeit, alle Kapitel durchzugehen. Ich würde ja auch gerne noch was zur Kulturpolitik machen, vielleicht mache ich da sogar nochmal einen gesonderten Podcast.
Dann könntest du dich auf jeden Fall mal mit Philipp unterhalten noch.
Ja, naja, also es gibt da eben auch interessante Sachen, die mich auch persönlich interessieren, zum Beispiel Stadtteilbibliotheken. Ich bin ja selber Nutzer und zwar bin ich eigentlich Nutzer geworden wegen der Online-Angebote.
Ach so, ich dachte, weil du die neue zusammengeführte Schöneberger Bibliothek im Hertie-Haus irgendwie so toll fandest.
Das ist ja, nee. Also das letzte Mal, dass ich in der Stadtbibliothek war da noch nichts zusammengeführt.
Nee, es hat sich ein bisschen verzögert. Aber
nee. Nee, also die derzeitige Situation finde ich eigentlich schon recht gut. Und ich meine, dadurch, dass ich einen Ausweis jetzt habe und muss da dann immer auch einmal im Jahr dahin, um den zu verlängern, weil das ja nicht online geht.
Natürlich nicht.
Ich kann zwar dann das Online-Angebot nutzen, aber um es nutzen zu können, muss ich den Ausweis verlängern, indem ich dahin gehe. Und ja, man kann auch dahin gehen. Ich meine, das ist nicht so weit von mir. Da gibt es alle möglichen Zeitungen und so. Und da sitzen ja auch immer Leute. Also es wird ja tatsächlich angenommen von den Bürgern. Das ist ja keineswegs einfach so. Aber ich finde schon gut, dass das dezentral ist. Denn es würde deutlich weniger angenommen, wenn irgendwo auf dem Tempelhofer Feld ein Betonklotz stünde.
Ja, die Baubereit-Gedächtnisbibliothek.
Genau, wo man praktisch nicht hinkommt. Und das wäre, glaube ich,
aber das ist genau das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Die Stadtteilbibliotheken sind eine bezirkliche Aufgabe.
Genau.
Aber wenn man das zusammenführen will, wenn man sagt, wir stärken lieber die zentrale Landesbibliothek lassen dafür die wirklich wohnortnahen Nahversorger sozusagen, die kleinen Bibliotheken, wo Schülerinnen und Schüler irgendwie hingehen, um sich was auszuleihen,
das war
und
da
so,
immer
wo Leute ins Internet gehen können und vielleicht auch mal recherchieren oder so, das lassen wir dafür irgendwie sterben, dann ist das einfach der falsche Weg, weil eine Bibliothek hilft am meisten dann, wenn man auch hingeht.
Ja.
Oder wenn man sie auch nutzt.
Genau, ja, natürlich. Und das ist gerade jetzt gegeben bei den dezentralen Bibliotheken, deshalb sollte man das auch erhalten.
Also ja, aber wie gesagt, die werden eben von den Bezirken finanziert und solange die Bezirke weiterhin ausbluten, wird das eben immer schwieriger. Und wir haben jetzt noch nicht mal, deswegen fordern wir in dem Programm auch dieses Bibliotheksgesetz. Wir haben noch nicht mal ein Gesetz, was überhaupt sozusagen das Land Berlin verpflichtet, für den Erhalt der bezirklichen Bibliotheken auch wirklich einzustehen.
Ja. Nee, das ist wirklich, glaube ich, auch.
Also bei der nächsten Sparrunde könnte es durchaus sein, dass die Bezirke dann halt sagen müssen, jetzt mit den neuen pauschalen Minderausgaben können wir uns die Bibliotheken einfach nicht mehr leisten. Und dann könnte man noch nicht mal sagen, ja, aber Moment, das geht nicht. Die Bibliotheken, die sind geschützt. Die müssen erhalten bleiben. Das haben wir einfach momentan nicht.
Ja, genau. Also das ist schon ziemlich schlimm. Also das ist Ja, habe ich denn noch einen Punkt, der dir besonders am Herzen liegt, den wir jetzt hier nicht behandelt haben und wo du jetzt sagen willst, das ist aber genau mit dein Hauptanliegen und darum geht's dir, dann musst du das jetzt sagen.
Oder für immer schweigen. Wir haben aber jetzt auch schon 2,5 Stunden.
Ja, nicht für immer schweigen. Nee, wir müssen zum Ende kommen, aber ich will dir natürlich nicht irgendwie jetzt das Wort abschneiden und hinterher sagst du, ja, aber das war mir doch ganz wichtig. Also sagen wir mal jetzt Grillflächen für Berlin und so. Da wollte ich doch unbedingt noch was zu sagen.
Ja, nee, Grillen, ich weiß nicht, es ist keine Genuss-Cast-Sendung, aber ich halte von Grillen ja irgendwie gar nichts.
Ja, genau.
Aber gut, da gibt es andere, die sich dafür sehr eingesetzt haben.
Grillflächen für Berlin ist eine Forderung der Piratenpartei. Deshalb scherzhafterweise gesagt, weil ich weiß, dass du ja Veganer bist.
Nee, ich meine, wir könnten vielleicht, ja, man kann ja auch.
Man kann auch vegan grillen.
Man kann auch vegan grillen, aber es ist halt trotzdem irgendwie dann außen angebrannt und innen noch roh und trotzdem eklig. Egal. Nee, vielleicht sollte man einfach nochmal sagen, dass wir natürlich auch Verbraucherschutz und Tierschutz und Umweltschutz sehr viel gemacht haben. Das
ist ein sehr schönes Plakat.
Ja, ne, das ist geil.
Das finde ich sehr schön. Da gibt es ja sogar schon vorbestellt. Also in Schöneberg haben das sogar schon Leute vorbestellt.
Das wird uns wahrscheinlich auch ständig geklaut. Aber
das ist
da müssen
schön.
Wir natürlich jetzt das einfach jetzt vielleicht die Leute nochmal auf die Folter spannen, bis dann irgendwie der große Plakatierungstag kommt.
Also es sind wirklich, also es ist ja auch viel wieder rumgeungt worden und so, dass die Plakate nicht schön sind. Aber es sind einige Highlights dabei.
Ja, die Plakate sind auf jeden Fall großartig und ich freue mich auch wirklich schon, die überall in der Stadt zu sehen, weil das wird bestimmt toll.
Ja, da denke ich auch, da erhöhen sich doch plötzlich die Chancen der Piraten, wenn die hängen, glaube ich. Denn im Moment wird ja immer so getan, es ist auch immer, ich verstehe es echt nicht, 2011, da waren die Piraten, bevor es losging, ziemlich schlecht aufgestellt, also bevor die Plakate hingen. Und trotzdem gab es dann sofort Prognosen. Und jetzt wird immer gesagt, ja, die Piraten, das ist nicht messbar. Gut, ich weiß ja, wie das abläuft da mit den Telefoninterviews, nur Festnetz und wo sowieso schon. Ne? Aber dann wird halt, ist natürlich klar, wenn man nur 60 Leute anruft, dann ist das vielleicht für
Berlin. Die rufen ja schon immer über 1000 Leute an, aber trotzdem ist natürlich bei einer Partei im einstelligen Bereich da eine sehr hohe Schwankungsbreite. Mhm. Und das versucht man ja über irgendwelche Korrekturfaktoren wiederum zu richten, wobei die natürlich auch keine wirkliche Begründung haben, sondern das ist halt einfach so Erfahrungswerte und bei Piraten gibt es halt jetzt noch nicht so viel Erfahrung.
Wenig Erfahrungswerte und die gibt es eben bei der FDP, deshalb ist die FDP plötzlich im messbaren Bereich.
Ja.
Und die Piraten mit der gleichen Prozentzahl, sage ich mal, gleichen Prozentzahl sind nicht im messbaren Bereich, weil weil man die Koeffizienten nicht hat.
Ja, aber ich meine letztlich also das
und 2011 waren sie da schon im messbaren Bereich. Ich meine, das muss man sich vorstellen, da waren die bei 2% plötzlich im messbaren Bereich und jetzt sind sie mit 3-4% nicht im messbaren Bereich. Das ist doch irgendwie völlig also überzeugt mich nicht.
Nee, das ist auch völliger Quatsch, aber das sind halt Prognosen, ne? Ich meine, die Wahl wird bei der Wahl entschieden und nicht bei irgendwelchen Umfragen.
Wie schätzt du die Chancen ein?
Eigentlich relativ gut. Also ich weiß natürlich, dass die Leute, mit denen ich spreche, immer auch wiederum nur ein Ausschnitt aus der Gesellschaft sind, aber also jetzt gerade zum Beispiel heute wieder auf dem Lesbeschulenstraßen.
Ja, wirklich, gut, das ist natürlich
Stadtfest.
Ein
das
Ausschnitt,
ist ja jetzt,
ein besonderer Ausschnitt.
Ja, aber das ist jetzt auch nicht so diese klassische Politbubble, sage ich mal.
Nee, das ist
das
schon.
Das sind da auch einfach Leute, die da feiern wollen, die da Musik hören wollen und da Kaipis trinken.
Ja.
Und also sonst wirklich? Hätte ich immer gesagt, klar, wenn man sich zu einer Podiumsdiskussion geht, wer geht schon zu einer Podiumsdiskussion? Politisch interessierte Leute, ne?
Ja.
So, aber auf ein Stadtfest gehen natürlich auch Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt politisch interessiert sind, auch da höre ich unheimlich viel Zuspruch. Also letztlich kann ich mir nicht vorstellen, dass nicht einer von 20 Leuten in Berlin sagen, jawohl, geil, weiter so.
Ja. Und ich denke, auf Bezirksebene werden wir es auch weit bringen, deshalb will ich auch gerne nochmal über den Bezirk sprechen. Also der nächste Klamottercast ist schon geplant. Da geht es dann besonders natürlich um Tempel auf Schöneberg, weil ich da wohne. Aber das sind auch andere Bezirke natürlich aufgerufen. Ich würde gerne auch über andere Bezirke nochmal berichten. Also ich denke, das Bezirkliche ist wichtig. Und
auf jeden Fall. Also es ist leider nicht wichtig genug, sagen wir so.
Ja.
Es müsste viel wichtiger sein.
Das muss gestärkt werden. Steht ja auch in unserem Programm,
dass
die Bezirke gestärkt werden müssen.
Ja.
Das ist halt wirklich wichtig, weil es halt, ich meine, Demokratie fängt nun mal unten an, also bottom up. Und da kommt der Bezirk zuerst. Und wenn der völlig ausgeblutet wird, weil alles irgendwie von der Exekutive zentral entschieden wird und gemacht wird, dann ist das nicht gut.
Dann
das
hat man halt irgendwann die 4-Millionen-Metropole, die dann wirklich komplett unregierbar ist, weil von Wannsee bis nach Französisch-Buchholz einfach irgendwie ein einziges Parlament irgendwie zuständig ist. Oder
ja, eine einzige Verwaltung zuständig ist, die komplett blockiert ist und nichts funktioniert. Ne?
Ja.
Und das ist natürlich nicht gut.
Nee.
Ganz schlecht. Also von daher ist da
richtige Demokratie auf Bezirksebene, das wäre ja auch nochmal so eine absolute Forderung. So, wir wollen ein politisches Bezirksamt und wir wollen auch jetzt wirklich.
Greifen wir vor auf die nächsten Podcasts, aber das kommt, soll natürlich kommen.
Das besprecht ihr dann.
Gibt dann auch offene Anträge und so und Einwohnerversammlung und so. Kommt alles das nächste
Mal. Sehr gut, da werde ich dann auch gerne wieder zuhören.
Ja, schön. Also ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, Maha, immer wieder eine Freude mit dir zu podcasten.
Ja, ich drücke die Daumen für deine Kandidatur. Ich würde dich sehr gerne im AGH sehen, in Zukunft auch. Ja? Und andere auch. Also von daher,
Also steht dein Angebot eigentlich noch, dass du auch Bildungssenator werden wirst?
Das Angebot besteht auf jeden Fall weiter.
Für den Fall, dass Bruno doch Bürgermeister wird.
Muss man dann sehen. Ja, achso, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Bruno Gramm, aber ich hoffe, dass ich darüber auch nochmal sprechen kann.
Sprich doch mal mit ihm.
Ja, das wollte ich damit andeuten.
Sehr gut.
Das ist nicht so einfach, weil Bruno Gramm
ein sehr beschäftigter Mensch ist.
Beschäftigter Mensch ist, vor allen Dingen als Spitzenkandidat. Und dann ist es natürlich wichtiger, dass er in der Öffentlichkeit was macht, als mit mir hier zu sitzen. Aber
wir Podcaster, wir schaffen doch auch Öffentlichkeit.
Trotzdem zwischendurch, dass man es irgendwie doch mal zwischendurch hinkriegt, das wäre mir schon ein Anliegen.
Ja, ich werde auf jeden Fall ein gutes Wort für dich einlegen.
Mach das, du siehst ihn öfter.
Ich habe 2011 diese Kandidateninterviews gemacht. Das war ja immer ganz, ganz knapp, vielleicht eine Viertelstunde oder so, aber das war auf jeden Fall auch eine tolle Sache, um wirklich mal aus diesen ganzen Namen auf dem Wahlzettel, wo man ja immer irgendwie Problem hat, das zuzuordnen, einfach mal wirklich ein paar Minuten einfach hört, was sind denn das für Leute, wie sind die so drauf, was wollen die und so, das ist eigentlich auch ein interessantes
Format. Also ich sag das jetzt nochmal, also Simon Kowalewski, das ist der mit dem bunten Haar.
Ja, der ist das.
Der sitzt jetzt bei mir und der möchte ins
Abwarten. Im Phonodrom.
Vielleicht kann ich auch ein Foto von dir noch da zutun.
Ja.
Damit man auch wirklich weiß, wer du bist.
Gerne.
Ja.
Machen wir das doch.
Aber bitte gib mir kein urheberrechtlich geschütztes.
Nein, nein. Wir haben doch jetzt hier Fotos extra machen lassen und auch ordentlich bezahlt zur freien Verwendung.
Wirklich zur freien Verwendung?
Ja, ja.
Ohne
Fallstricke? Ja. Können wir machen, was wir wollen.
Ah, ja.
Na, bestellt, bezahlt gut. Und
und abgeholt. Ja. Okay. Ja, also ich bedanke mich jedenfalls und auch bei den Zuhörern, die so lange durchgehalten haben und sage Tschüss.
Alles Gute. Tschüss.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.